auch geil, ey. Ich glaube, so viel habe ich tatsächlich während einer Podcast-Folge noch nie abgenommen. Nicht, weil es so anstrengend war, aber weil es unfassbar warm war und ich mir wirklich den Arsch abschwitze.
Hast du ein bisschen Arschwasser?
Nicht nur ein bisschen. Ja, aber ansonsten war natürlich eine für mich sehr, sehr geile Sportwoche, die jetzt gerade hinter mir liegt. Die übrigens auch zu was führt, was ich noch gar nicht im Podcast erzählt habe. Ich fahre am Montag nach Wien. Ich fliege nach Wien, weil ich beruflich dort bin und die Excellence Awards moderieren werde. Von daher, das vielleicht auch nochmal was, wo ihr am Montag ab so 17 Uhr beim twitch.tv/homeofhandball-Kanal vorbeigucken könnt. Da wird mal eben die Weltelite des Handballs neben mir sitzen.
Bengt ist so heftig im Jet Set Live drin. Also hat jetzt in Köln das Champions League Finale moderieren dürfen. Jetzt geht's weiter nach Wien. Ich freue mich einfach, dass am Wochenende wieder German Beach Tour ansteht. Schön ein bisschen Beachvolleyball kommentieren. Und ansonsten war natürlich auch noch viel in der Sportwelt los. Ich habe meinen zweiten Rage Tag in dieser Woche über die Nationalmannschaft ausleben müssen, weil die irgendwie nicht mehr so wirklich Fußball spielen können, aber dazu dann später mehr. Am Anfang, wie gesagt, viel Handball, hinten raus noch ein bisschen Formel 1 und Basketball, weil auch da ist ein bisschen was passiert, deswegen eher eine rundum gelungene Podcast-Episode, die wie euch wie immer präsentiert wird von der Allianz. Und jetzt viel Spaß und schwitzt nicht so viel.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Was? Monsterblock! Und Touchdown!
Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber.
Noch ein! Da.
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich glaube, fertig. Mittwoch 14:33, es ist. Ich lasse die Hosen runter, es ist nicht der First Take, obwohl ich eigentlich ein gutes Gefühl heute hatte. Es ist die wärmste Podcast-Episode in frisch geschwebeltes Kölsch History. Morgen bangt, aber meine Laune ist schon wieder nicht mehr so dolle.
Ja, Zitat Martin vor 3 Minuten. Boah ey, nachdem das letztes Mal 5 Mal gedauert hat, bis ich hier meinen Opener geschafft habe, wird das heute ein First Take.
Letztes Mal war es wirklich schlecht. Heute ist zumindest der zweite Take, also ja. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, aber ich bin irgendwie ein bisschen raus aus dem Rhythmus.
Wie kommt's? Weil jetzt sind wir doch gerade eigentlich wieder in einem vernünftigen Rhythmus drin.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht musst du, aber nee, du musst heute nicht übernehmen. Ich freue mich sehr auf diese Podcast-Episode, weil du bist ja quasi Champions League-Kommentator im Handball, werden wir gleich drüber reden. Du hattest ein großes Wochenende. Ich hatte ein Wochenende frei. Das ist auch cool. Deswegen, ey, ich bin voller Tatendrang. Aber das Wetter schlaucht. Vielleicht ist es wirklich ein bisschen das Wetter, ne? Weil ich habe jetzt gerade schon gesagt, ist die wahrscheinlich wärmste Episode, die wir bis dato hatten. Es wird noch ziemlich sicher eine wärmere kommen, ne? Weil wir sind Mitte Juni. Aber meine Fresse, also die Luft steht hier bei uns und ich bin noch weit davon entfernt, in irgendeiner Dachbodenwohnung zu wohnen. Also wird es ein, zwei geben, denen es noch schlimmer gerade ergeht, aber es ist schon tough und du zeigst mir gerade deinen Ventilator. Ja, den bräuchte ich auch.
Es ist fairerweise nicht mein Ventilator. Ich wollte mir gerade frisch vor der Podcast-Episode noch meinen Ventilator aus unserem Abstellräumchen hier rausholen, aber mein Schlüssel, also der Schlüssel zu dem Räumchen ist gerade nicht auffindbar und deswegen habe ich mir jetzt erstmal den Ventilator von meiner Mitbewohnerin gesneakt und deswegen muss ich mich mal darum kümmern, dass demnächst mein Ventilator auch mal an den Start kommt. Aber ja, bei uns ist auch brutal ekliges Wetter und leider ist der gestern angekündigte Regen ausgeblieben und das hätte vielleicht mal so ein bisschen geholfen, dass sich der ganze
Bus... Es bringt überhaupt nichts. Bei uns hat es also quasi jetzt heute Morgen zumindest mal 2-3 Stunden richtig gut geregnet. Ja. Und also spul die Uhr jetzt wieder 4 Stunden vor, die Luft steht schon wieder und es ist maximal warm und maximal unangenehm. Und du kannst auch, also du kannst das Fenster jetzt auch nicht aufmachen. So. Also ich habe jetzt quasi alle Fenster zugemacht, weil es bläst sich ja quasi mit warmer Luft weg, wenn du das irgendwie aufmachst.
Ja, nee, das ist richtig. Aber also mir geht's ähnlich, du bist nicht alleine und von daher können wir uns schon auf ein sehr, sehr feuchtfröhliches Wochenende in Düsseldorf freuen. Das wird schwitzig.
Wobei, ich habe morgen einen Wetterbericht geguckt, da soll es anscheinend irgendwie den ganzen Tag einmal runtergewittern. Aber dann ist es ja vielleicht gut, dass wir das dann schon Donnerstag weg haben und dann die richtigen 3 Tage in Anführungszeichen wirklich 10 von 10 Wetter haben und ein Fest da irgendwie in Düsseldorf feiern. Ich bin mal gespannt, bist du jemand, also ich bin da jetzt noch nicht so drin, aber kann man rein theoretisch mal kurz in diesen Rhein springen oder ist das lebensgefährlich?
Ja, also es wird schon immer sehr krass davor gewarnt, mal eben kurz in diesen Rhein zu springen.
Okay, gut, dann halt, Stauno.
Du musst halt immer gucken, wo du bist. Ne? Also nein, ich gebe jetzt keine Tipps, wie man am besten im Rhein schwimmen kann. Macht es nicht, das ist hart gefährlich. Man hört jährlich davon, wie Menschen da drin sterben. Also nein, Rheinschwimmen ist keine Option. Um den Take mal kurz zu verkürzen und uns von möglichen Klagebänken fernzuhalten.
Ja, ich kann es nicht wissen. Wenn, dann muss das, nee, muss das aus eurem Mund kommen.
Ja, ja, nee. Aber hier von mir die weise Empfehlung, nicht im Rheinschwimmen gehen. Es gibt keine Stelle, an der sicher ist. Die Strömungen sind nicht zu unterschätzen. Und ja, nicht umsonst hört man dann immer mal wieder davon, dass wieder jemand ertrunken ist. Von daher, ja, so eine richtige Bademöglichkeit wird es am Wochenende ehrlicherweise nicht geben.
Schade. Schade. Ja. Bis jetzt war man wirklich, glaube ich, München. Also München wäre jetzt auch für dieses Wochenende perfekt gewesen vom Wetter, weil da konntest du ja wirklich immer kurz in die Regatta, Strecke oder in diesen nahegelegenen Badesee springen. Und das war schon wirklich eine Premium-Möglichkeit. Mal gucken, wie wir uns dann irgendwie an dem Wochenende abkühlen, weil, also du musst dich ja irgendwie abkühlen. Also es wird ja. Es werden rein theoretisch von den äußerlichen Bedingungen. Also München war schon krass, aber in München hattest du eben diese Möglichkeit, dich irgendwie abzukühlen. Und ansonsten, wenn ich mich ans letzte Jahr erinnere, da hatten wir nicht so ein. Also ein heftiges Wochenende, wo es uns wirklich mal so richtig weggebrezelt hat.
Ja, war halt und wirklich nur München, ne? Also München war ja schon heftig, also vom Wetter war es schon brutal warm. Und ich finde auch, dieser See, klar, der war cool und der war auch wirklich gut, dass man den nutzen konnte. Aber der hat ja auch nur kurzfristig geholfen. So, wenn du dann wieder 2 Stunden im Kommentar saßt, dann warst du dann nachher wieder komplett am Arsch und klatschnass und was auch immer. Von daher, das war jetzt nicht so, dass du dann sagen kannst, okay, ja, ey, mit dem See war es halt völlig erträglich, weil du konntest auch aus dem Wasser kommentieren. aber ja, nee, deswegen, aber wenn ich jetzt mir das Wetter für dieses Wochenende angucke, ist doch voll okay. Also Freitag 27 Grad, Samstag 28, Sonntag 31. Es sind jetzt noch nicht Temperaturen, wo man sagt, ey, das ist Hitzerekord Nordrhein-Westfalen.
Ja gut, aber dann ist ja immer die Frage, also dann, aber gefühlt, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie viel es jetzt hier waren, aber ich glaube, mein Auto hat gestern, gut, ein Auto ist dann immer nochmal anders, aber das hat gestern 39 Grad angezeigt und das hat sich auch wie 39 Grad angefühlt. Aber also es wird warm, aber wir wollen jetzt hier nicht wieder den klassischen Allmann machen und übers Wetter meckern, wenn es jetzt einmal irgendwie schön ist. Deswegen, wir freuen uns sehr aufs Wochenende. In Düsseldorf ist GBT am Start. Aber ansonsten will ich erstmal jetzt von deinem letzten Wochenende hören, weil du hast einiges erlebt.
Ja, aber lass vielleicht mit deinem Wochenende anfangen, weil
aber mein Wochenende ist super, super langweilig.
Ja, aber ich will wissen, wie so ein Superstar Martin Stuber sein eines freies Wochenende, was er in 3 Monaten kriegt, nutzt.
Na, also erstens ist es ja nicht das eine freie Wochenende, sondern fast so ein bisschen das zweite in Folge.
Alter, ey, und einmal so viel frei haben wie du.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite würde mir jetzt auch, also wenn ich die Hosen zum zweiten Mal runterlasse, ich war krank. Ich war schon wieder krank, weil ich
dein Immunsystem, ne? Ich will doch
nicht so frei haben. Ja, mir ist fast ein bisschen peinlich, das zu erzählen. Ich habe zum zweiten Mal den Anfängerfehler gemacht und zu früh überpaced und ein bisschen zu tief ins Glas geguckt und habe mal wieder also die Respektschelle von meinem Körper bekommen und ja, bin jetzt dann hoffentlich irgendwie mal so weit, dass ich dann wieder weiß, wann ich auch wie gesund bin, weil das hat sich nicht cool angefühlt am Wochenende. Deswegen will ich gar nicht so lange über mein miserables Wochenende reden. Aber es war auch entspannt, mein Gott, also.
Ja, und ich muss sagen, Shoutouts da auch an dich, weil du redest mit Mister über Pacing himself, von daher, ich fühle dich. Dann B für deine Ehrlichkeit, aber auch C, das mit dem Alkohol ist eine echt rotzbeschissene Erfindung, ne? Also, danach geht's einem immer so beschissen. Es wird nicht einfacher im Alter. Und das sage ich jetzt mit 24. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Körper noch nicht leistungsfähig wäre und sich gegen Alkohol wehren könnte. Aber ich sauf auch nicht mehr so wie mit 18.
Ja, das auch. Und einfach, also dann ist es vielleicht auch so ein bisschen, dass du es, also weil im Nachhinein wusste ich schon, dass ich an dem Abend, also war Mittwoch, dass ich da noch nicht fit war. Aber du machst ja dann trotzdem irgendwie, weil irgendwie das Ambiente ist perfekt und du willst ja dann auch nicht irgendwie. Also es hat einfach irgendwie gepasst und dann habe ich relativ schnell dafür die Quittung bekommen. Aber hoffe, dass das jetzt am Wochenende irgendwie funktioniert. Also ich werde am Wochenende probieren, so wenig Alkohol wie mögllich zu konsumieren. Du bist einfach aber jetzt mal
dem kauft man.
Wollte gerade sagen. Also, ja. Das ist, auch im Hinblick darauf, dass wir jetzt, also ich kann mir jetzt eigentlich keine 2 Wochen frei mehr leisten, wenn du mal auf den Kalender guckst, ne? Weil jetzt ist Düsseldorf, dann ist einmal Pause, dann ist München, worauf ich sehr Bock habe. Also ich freue mich maximal jetzt auf diese Phase, also es hat Potenzial, die geilste im Jahr zu werden, weil es einfach 4 bombastische Wochenenden wahrscheinlich sind. Und die würde ich auch echt gerne gesund erleben. Und deswegen muss ich vielleicht jetzt am Anfang mich noch so ein bisschen zügeln, um dann durchzustarten, ja.
Ja, nee, safe. Also das Wochenende dazwischen wird dann auch vermutlich, knocking on wood, mal wieder ein freies Wochenende für mich, weil das werde ich dann auch mal nutzen, um mit hoffentlich gutem Wetter 2-3 Tage an der Ostsee zu verbringen. Ich bin ja Kieler Jung, von daher habe ich da in der Nähe immer ein paar Möglichkeiten, wo man dann auch gerne mal 2-3 Tage Sandstrandurlaub machen kann. Und das ist schon viel wert, vor allem wenn man dann, wenn das Alternativprogramm wäre, hier in meiner 37 Grad warmen Kölner Butze zu zergehen. Und dann habe ich tatsächlich schon sehr, sehr, sehr viel Bock auf das erste freie Wochenende im August. So Anfang August gibt es bei uns ja noch ein freies Wochenende. Ich glaube zwischen München und Berlin. Da haben wir am 5., 6. August oder irgendwie sowas haben wir mal nichts. Und da poker ich gerade sehr drauf, dass ich da das Wochenende frei habe und dann quasi den Montag vorher schon losfahren kann und den Freitag nachher erst wieder zurückkommen muss, sodass ich tatsächlich mal irgendwie so 11 Tage am Stück unterwegs sein kann. Und das wäre halt heftig. Das wäre wirklich episch im Sommer. Also klar kann ich auch einen Laptop mitnehmen und dann von unterwegs aus arbeiten. Aber da habe ich mir schon eine kleine Route ausgesucht, dass ich mir den Bulli meiner Eltern schnappe und durch Norwegen tingeln. Und dass ich mir dann eine Van-Tour mache, im Auto penne und dann mit einem Kajak durch die Fjorde Norwegens fahre. Also das wird halt ein Trip, der wird episch, wenn der so klappt. Und ich habe jetzt schon wieder viel zu viele Funkeln im Auge, wenn ich darüber rede. Weil es wird am Ende, sind wir ehrlich, nicht funktionieren, weil da irgendwas dazwischen kommen wird. Aber da werde ich auf jeden Fall mal die Fühler ausstrecken, ob das alles irgendwie so machbar ist. Weil das wäre ein grandioser Trip, bin ich ehrlich.
Du bist auch jemand, der auch sowas, also rein theoretisch, alleine dann gerne macht. So alleine dann auch einfach mal 10 Tage wegfährt. Finde ich spannend immer, aber...
Warum findest du spannend? Wärst du gar nicht für zu begeistern?
Also 10 Tage alleine wäre irgendwie, glaube ich, zu viel für mich. Also ja, gut, ich brauche dann
ja
irgendwie...
Das ist ja das Ding, du bist ja nicht alleine, so, du lernst ja unterwegs Menschen kennen.
Ja, natürlich, aber...
Fahre ich mit dem Van nach Oslo rein, mache einen Tag Oslo und dann von da aus geht's weiter irgendwie an die Küste. Wer weiß, vielleicht findest du unterwegs irgendwo einen Tramper, den nimmst du dann mal für 2-3 Stündchen mit oder irgendwie sowas. Also das gibt's ja alles. Und dann durch die Städte kannst du dann ja immer auch irgendwo in eine Kneipe gehen, noch ein Bierchen trinken oder was, wo ich dann in Norwegen wahrscheinlich 17 Euro für einen halben Liter bezahlen werde. Ja, aber also man startet so eine Reise alleine, aber du bleibst ja niemals alleine. Also ich bin ja 1,5 Jahre...
Ja, aber es gehört ja trotzdem was dazu. Es gehört ja trotzdem was dazu, zu sagen, gut, ich fahre jetzt erstmal alleine los und lass mich da drauf ein. Und also
das stimmt.
Ich habe da auf jeden Fall Respekt vor, weil es gibt ja auch super viele, die dann irgendwie jetzt gerade auf TikTok oder generell in den sozialen Netzwerken, ist das ja voll ein Ding, dass man jetzt irgendwie so alleine auf Weltreise geht und das dann so ein bisschen dokumentiert.
Oh, ich habe es gemacht, bevor es cool war. Just saying. Also,
ja, was, dann bist du quasi in der falschen Zeit rausgekommen, weil die gehen ja ordentlich viral damit jetzt gerade. Ja. Also du hättest vielleicht noch 1-2 Jahre warten müssen damit. Nee, deswegen. Aber ey, hört sich cool an. Und von mir, also ich habe weil so wie das bei dir klingt, musst du keine Klausuren mehr schreiben. Bei mir geht das jetzt ja quasi dann langsam irgendwann, also Ende Juli geht's bei mir los. Ich habe dann, glaube ich, am 2. oder 3. August die letzte Klausur. Deswegen hat das Wochenende dann auch einfach nochmal... Also Richtung Uni-Potenzial einfach dann gut zu werden, um da dann irgendwie die Klausurenphase abzuschließen und zu feiern. Aber ja.
Klausuren habe ich dieses Jahr tatsächlich übel Glück, weil ich habe ja sowieso nur noch einen Kurs, dann ist mein Studium quasi durch. Und dann kann ich richtig durchstarten bei Spontent.
Ich vergesse das immer, dass du dann einfach quasi fertig bist. Ja. Ich bin bald wirklich der einzige Student hier. Also natürlich jetzt zumindest in... Also es gibt noch genug, die irgendwie studieren, aber es gibt jetzt viele, die irgendwie ihr Studium fertig machen in diesem Dunstkreis.
Ja, das stimmt. Und ich bin da auf jeden Fall auch einer der Nächsten, der da dran ist. Und bei meinem Handballkurs, wo wir letzte Woche übrigens eine herbe Klatsche haben einstecken müssen, also das war wirklich bitter, unsere Luxemburg Allstars sind gegen die Cologne Underdogs untergegangen. Ich im Tor in der zweiten Halbzeit habe eine überragende Performance geleistet, von daher in der zweiten Hälfte lag es wirklich nicht an mir. In der ersten Hälfte habe ich auf dem rechten Flügel einiges liegen lassen, da muss ich mir den Schuh anziehen, aber in der zweiten Hälfte habe ich, glaube ich, 6 Dinger rausgeholt, 6 Dinger reingelassen. 50% Quote im Handball als Keeper ist brutal stark. Von daher, da muss ich mir jetzt mal auf die Schultern klopfen und noch führen wir die Serie an, 3,5:3, aber es wird eng. Es ist ja auch nicht mehr so lange zu spielen, von daher ist es gut. Ich habe schon das Derby ausgerufen, dass wir quasi Derby-Sieger werden, wenn wir das Ding am Ende holen. Mit meinem einen Handballkurs, da schreiben wir in der letzten Uniwoche während der Unterrichtszeit die Klausur. Und das ist halt, das ist, so wünscht man sich. So eine Klausur, die ich schreiben muss und die dann tatsächlich direkt am Ende des Semesters, das ist Premium.
Ja, gut, bei mir ist es auch nicht arg viel mehr. Ich habe ja schon erzählt, ich muss tanzen. Ja. Und da musst du dann auch noch einmal Theorie schreiben. Dann ist bei mir Anatomie dieses Semester wieder dran. Das ist immer ein bisschen tricky, wobei mittlerweile finde ich dann auch Anatomie. Also ich will jetzt nicht hier den Streber machen und sagen, ja gut, ist dann trotzdem auch irgendwie ein bisschen interessant, wie dein Körper funktioniert, aber ich finde es teilweise dann schon interessant, und wenn du schon lernen musst, so, dann gibt es schlimmere Sachen.
Dr. Spieler,
aber ist. Aber, also, keine Ahnung, bin dann auch froh, wenn es vorbei ist. So, und damit können wir, glaube ich, jetzt auch mal diese Uni und Studien und Martin ist Krankgeschichte schließen, weil du bist jetzt gerade schon beim Handball gewesen. Ich weiß nicht, ob du jetzt über dein Handballwochenende reden willst oder ob du noch was anderes einschieben möchtest. Ich meine, also, wenn ich das erlebt hätte, oder ich sag mal so, du warst ja relativ gehypt, auch zu Recht, weil es war ein Riesen-Event, so vor 20.000 in der Kölner Lanxess Arena. Mhm. Ich wäre direkt damit reingegangen in den Podcast. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt hier 15 Minuten davor noch irgendwie schnacken.
Weil ich den Handball-Take heute auch etwas größer lassen werden will und wir unseren Ha-Ha-Hi-Kram am Anfang auch mal einmal zu Recht auch einmal drüber schnacken. Aber es war Champions-League-Finale und ein Champions-League-Finale gebührt einfach, dass wir da auch vielleicht nochmal eine Minute mehr drüber schnacken. Ja, es war ein unfassbarer Hype, den ich durchlebt habe und halt auch ein krankes Wochenende, weil vielleicht einmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, erstens, ihr folgt mir nicht auf Instagram, also @benkunkel auf Insta, folgt da unbedingt ganz schnell rein. Nee, geht einfach nur darum, dass hier in der Kölner Lanxess Arena wie jedes Jahr Final Four war. Das Truck Scout 24 EHF Final Four 2023. Und das ist der offizielle Name, den wir jedes Mal wieder sagen mussten. So, wer sich das ausgedacht hat, der hat es wirklich durchgespielt, dieses Ding. Erstmal die Frage an dich, wie viel hast du davon mitbekommen?
Was hast du mitbekommen? Also ich habe mitbekommen, dass es stattgefunden hat. Ich habe dich natürlich auf deinen sozialen Kanälen verfolgt. Ich habe auch immer mal wieder so ein bisschen euren Stream angeschaltet oder reingeguckt, was ihr da so verzapft. Und ich habe jeweils, also ich habe vom Finale habe ich die letzten 10 Minuten plus Verlängerung dann sogar auch live geguckt, weil es da dann gerade irgendwie reingepasst hat. Also ich kann zumindest so ein bisschen mitreden. So, wenn wir jetzt groß auf das Handballerische kommen, dann darfst du gerne ein bisschen übernehmen und dann mache ich irgendwelche 0815-Kommentare darüber. Aber ich glaube, das Spannende ist dann auch schon eher so dieses Ganze drumherum, weil es ist ja ein Mega-Event gewesen.
Ja, safe. Also erstmal, die ganze Stadt wurde halt eingenommen von Handballfans und das ist auch einfach schön, weil es kommt wieder. Also während Corona wurde das Ganze ja so ein bisschen weggenommen uns allen, weil erstes Ding, als ich hier war 2020 und da ist dann Corona-Pandemie das Final Four erstmal ausgefallen, dann wurde es im Dezember ausgetragen, 2021 dann sind die ersten Fans zurückgekommen, 22 war dann wieder volle Hütte und das heißt, jetzt gerade sind die Leute wieder richtig gehypt, dass man in Köln wieder ordentlich feiern gehen kann und diese Bilder waren halt einfach nur unfassbar krass, so ganz Kielze war gefühlt hier in Köln und hat einmal die Domplatte eingenommen und plötzlich ist dieser Dom in Gelb eingehüllt, weil die da auch mit Pyrotechnik vorumgezündelt haben. Das war schon grandios, Magdeburg zum Finaltag auch nochmal einen Fanmarsch organisiert und das war dann auch so ein witziges Ding, so haben wir dann im Stream uns mal einmal kurz darüber unterhalten, da hatte ich dann gesagt, ja gut, also aber jetzt so ein Fanmarsch vom Bahnhof zur Lanxess Arena zu machen, ist schön, aber das ist jetzt auch nicht die Weltreise, bei allem Respekt, ne? Und dann meinte einer, der da ein bisschen von angefressen war, sorry, aber die haben das organisiert und machen da einen Marsch ganz vom Bahnhof zur Lanxess Arena und das ist halt legit einmal über den Rhein rüber. So, du kommst am Bahnhof an, gehst einmal über den Rhein und dann bist du da, dann bist du an der Halle und das meinte ich nur damit. Ich so, ja, die 200 Meter, na, der Rhein ist ein bisschen größer als 200 Meter. Ich so, ja, alles gut, Fanmarsch habt ihr organisiert und die Fans waren auch unfassbar gehypt. Ich war am Freitag nochmal mit einer mobilen Kamera rumgerannt und hatte mich mit ein paar Fans unterhalten. Und da hast du auch schon gemerkt, okay, hier passiert heute was. Weil grundsätzlich, wenn du in Deutschland unterwegs bist und dich versuchst mit Fans zu unterhalten, was passiert? Die sind alle kamerascheu. So, keiner hat Bock, dir irgendwas zu geben, geschweige denn Emotionen. Und urplötzlich haben halt alle Leute angefangen, mit dir zu reden, so fangen vor der Kamera an zu tanzen und da hast du schon gemerkt, okay, Freitag 12.30 Uhr, jeder ist lattenstramm besoffen und hat einfach nur Bock auf dieses Wochenende und dann durften wir ein ganzes Wochenende über Show machen und ich habe auch ein paar hochkarätige Gäste bei mir vor die Flinte bekommen, so Alfred Gislason, unser Bundestrainer, mit dem habe ich mich eine Viertelstunde unterhalten können, Kirill Lazarov, Handballlegende, war neben mir im Stream, Andrea Lekic, die war ein Co-Host von uns und hat uns dann mit uns das ganze Wochenende begleitet. Und Andrea Lekic, für alle, die den Namen noch nicht gehört haben, 2013 Welthandballerin gewesen, immer noch Weltklasse-Spielerin, vor zwei Wochen in der Champions League Zweite geworden. Von daher, das ist auch schon ein hochrangiger Name, der uns da das Wochenende begleitet hat. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich dich in diese Konversation einbinden kann.
Du, ich höre einfach, ich höre einfach zu und sehe deine strahlenden Augen und ich glaube, also ich muss da jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Wie gesagt, das, was ich mitbekommen habe, war krass. Ich suche die ganze Zeit vielleicht so gerade so ein bisschen, also ein Ebenbild davon, aber es ist irgendwie dann trotzdem einzigartig, ne? Weil dieses, also dieses Event in einer volllängsten Arena, ein Sportevent in einer volllängsten Arena, das kriegst du in Deutschland nirgendwo anders hin, weil du eben dann auch nur diese Halle eben in Köln stehen hast. Und natürlich für unsere Community ist wahrscheinlich jetzt irgendwie das DVV-Pokalfinale das Ebenbild dazu, aber das ist einfach 3-4 Stufen kleiner. Ja. Weil die Sportart einfach auch noch nicht so weit ist. Und dann, ich fand auch, also vielleicht den Vergleich, ich glaube, der wurde auch einmal bei DAZN gezogen, weil der Lanxess Arena ja auch im letzten Jahr quasi die Basketball-Europameisterschaft gespielt worden ist. Mhm. Und da war es ja auch episch. Also ist ja auch so ein bisschen so ein Hype um so eine Mannschaft entstanden, um so eine Sportart, die jetzt nicht in der Nische ist, aber einfach nicht mithalten kann mit dem großen König Fußball, aber die es dann eben mal schafft, an so einem Wochenende da auch einfach mal rauszustechen. Ne? Weil es ist nicht wirklich Fußball gewesen, ein bisschen Nationalmannschaft, aber die bekleckern sich auch nicht mit Ruhm. Und dann ist Handball an diesem Wochenende einfach mal die Eins. Oder dann war Basketball an diesem Wochenende im letzten Jahr einfach mal die Eins. Und diese Momente finde ich unfassbar geil, wenn du einfach mal wieder merkst, so dass eine in Anführungszeichen kleinere Sportart sich dann einfach auch diese Chance nimmt und die dann aber auch wirklich Volley nimmt und abliefert. Und natürlich, das Sportliche passt einfach dazu, dass mit Magdeburg am Ende ein deutscher Verein zweimal über die Verlängerung geht und dann am Ende auch einfach fucking Champions-League-Sieger wird. Es passt schon irgendwie dann auch alles in diese Storyline, aber es hätte ja auch so funktioniert, ne? Und deswegen finde ich das einfach als neutraler Sportfan eine sehr, sehr geile Sache.
Ja, 100%. Und du sagst, es ist halt ein einmaliges Ding und diese Halle steht halt so in Deutschland, nur in Köln. Und das ist halt dahingehend total spannend, weil wir sind zwar eingezäunt von ein paar Handballclubs, aber hier in Köln hast du ja eigentlich gar keine Handballhochburg. So, hier ist kein Bundesligist, hier ist kein Champions-League-Sieger. Die hast du halt dann tendenziell mal eher im Norden oder im Südwesten oder im Osten der Republik. Aber da hatte ich mich auch mit ein paar Fans drüber unterhalten, die sind total glücklich, dass das Ding in Köln stattfindet, weil es ist halt super zentral im Westen von Europa, ne? Und diejenigen, die dann vielleicht aus Norwegen anreisen müssen, die haben dann ihre 500, 600, 700 Kilometer, aber diejenigen, die aus Spanien anreisen müssen, genauso. Und das ist dann, ja, dahingehend eigentlich schon ein relativ zentral gewählter Ort. Zumindest mal, wenn wir uns eher mal ein bisschen westlicher orientieren. Also jetzt, wenn irgendwie türkische Vereine oder sowas, die hätten dann natürlich schon nochmal ein bisschen weiteren Weg, aber ja, dahingehend finde ich es einfach spannend, dass Köln sich so etabliert hat als diese Handballmetropole, weil wir sind ja jetzt auch seit 14 Jahren hier, also seit 2010 wird das Final Four hier in Köln ausgespielt und du sagtest gerade dann auch vor 20.000 Menschen, stimmt, wobei ich ja eigentlich nicht irgendwie in der Halle unterwegs war, außer dann so ein, zwei Mal, gab es halt auch ein paar lustige Geschichten, aber eine Sache muss ich hier auf jeden Fall noch erzählen, weil wir hatten so einen Plan, okay, was passiert, wer kommentiert welche Spiele und dann am Samstag wurde mal angesagt, okay, ja, wir können irgendwann auf den Cube gehen und um unsere Show zu bewerben und den Leuten zu sagen, okay, was machen wir hier eigentlich, um zu zeigen, es gibt uns und kommt vielleicht mal vorbei, winkt mal einmal in den Truck rein. Und genau, dann gab es aber eine Absprache, okay, erstes Spiel 15:15 Anpfiff, dann kommentieren die beiden das, der andere geht in die Mixzone unten, also Andrea und Adrian sollten bei uns das Spiel kommentieren, Andrea Lekic und Adrian Costello, die beiden anderen Hosts, mit denen ich es gemacht habe, und Alex Kulesch, Podcaster und einer der Nummer 1 Podcaster in der Handballwelt, der sollte dann unten in der Mixzone stehen, hat Interviews geführt. Ansage an mich, okay, du stehst jetzt, du gehst dann in den Truck runter. Wir geben von oben aus der Kommentatorenbox runter an die Seitenlinie. Adrian und Andrea kommen dann runter zu dir in den Truck rein. Aber es kann halt sein, dass wenn die gerade unterwegs sind und Alex noch seine Interviews führt und der schon rübergibt, dass du halt 5 Minuten covern musst. Und ich so, ja gut, okay, mein Gott, dann rede ich halt kurz drüber, was da gerade mit den Interviews passiert ist. Schnack ein bisschen übers Spiel. Weil 17 Uhr, ja genau, gab Verlängerung, 17:30, 17:35 war das Spiel dann durch und 18:15 wäre das nächste losgegangen. Da dachte ich, ja mein Gott, 5 Minuten kann ich covern und dann kommen die und dann können wir uns ein bisschen über das Spiel unterhalten. Und dann kam es auch so, dass ich dann erstmal allein im Truck saß und die zu mir zurückgegeben haben und ich dann auf Englisch in einer Sportart, aus der ich nicht komme, kurz mal berichten muss, was ist hier denn gerade alles passiert, alleine mit dem Chat schnacke und dann geben die zu mir zurück. Ich erzähle, guck mich um, ja, nö, kommt noch keiner, gar kein Problem. Und dann aus dem Hintergrund Ernie in der Regie, ja, Bengt, wir geben gleich übrigens rauf auf den Würfel, von daher bereite dir schon mal vor, was du sagen willst. Wo ich mir denke, fuck, wie genau soll das funktionieren? Wie soll ich mir jetzt das vorbereiten, während ich die ganze Zeit noch mit dem Chat reden soll? So, keine Ahnung, ihr wisst, dass ich kein Multitasker bin. Und dann vor allem über eine Sache reden, sich noch auf eine andere Sache vorbereiten und darauf konzentrieren, das ist halt nicht drin. Und dann sitze ich da 3 Minuten und schieb so ein bisschen Panik und dann kommt auf mein Ohr nur 5, 4, 3, 2, ich so, ach kommt ey Leute, leckt mich doch am Sack. Und dann werde ich halt mal eben auf diesen Cube geschaltet, muss gerade mal eben mit 20.000 Menschen reden vor dem zweiten Halbfinale und hab denen dann irgendwie ein bisschen was erzählt von wegen, ja mein Gott, hallo, wir sind hier draußen im Truck und kommt doch mal vorbei, wir verlosen jetzt ein Trikot und sowas und das war schon witzig, aber ich wurde ein wenig mit dieser Situation überfahren.
Ich liebe das auch, dass Daniel dann einfach sagt, ja, Bengt, ne, wir machen das jetzt, ne? Und du hast keine, also du kannst es auch einfach nicht nein sagen. Also ja, gut, mach dich jetzt einfach bereit, so, kack nicht irgendwie rein so und dann hol einfach mal diese Menschenmenge ab, als ob das so das Normalste der Welt ist. Aber ich habe dir schon gesagt, wie maximal ich meinen Hut davor ziehe, dass man das dann irgendwie so über 3-4 Tage auf Englisch durchzieht und dann da auch schafft, einfach eine gute Sendung auf die Beine zu stellen, ne? Weil nichts weniger war es ja. Und das ist dann, also ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt über die Jahre da etabliert hat, aber die machen das ja auch noch nicht so lange, dass sie das da quasi nebenher da aufziehen und funktioniert ja und ist ja dann auch irgendwie nun mehr wert und die Zuschauerzahlen waren ja auch, also waren auch okay, ne, also geht dann da gerade bei so einem Handballding auch irgendwie drum, da auch erstmal eine Community aufzubauen, das ist jetzt wieder, wenn da unsere Volleyball-Community drauf guckt und sagt, ja natürlich haben wir höhere Zahlen, ja, wir machen das auch einfach schon ein bisschen länger und ist ja dann auch irgendwie Dirk sein Lieblingswirt, von wegen so eine Community muss man auch heranzüchten. Aber gerade mit so einem Event hat man da, glaube ich, genug Potenzial, dass das auch in Zukunft gut funktionieren kann. Und auch für dich, wenn du mal ehrlich bist, ist es ein Riesenspielplatz, wo du dich austoben kannst. Und am Ende ist es auch einfach ein fucking Champions-League-Finale in einer Sportart, die unfassbar groß ist.
Es ist, ich glaube, rein nach Mitgliederzahlen Nummer 2 oder Nummer 3 in Deutschland. Und von daher ist es auf jeden Fall ein Riesending für mich und war auch wichtig, dass ich das gut mache. Hab mich auch ein wenig eingestuhlt im Vorfeld, bin ich auch ehrlich. Also ich hatte schon Respekt vor der Aufgabe. Ja, genau. Und das muss alles noch wachsen. Von daher, wir sind da auf einem guten Weg, glaube ich auch. Schlussendlich. Genau, ist ja auch noch ein bisschen was Sportliches passiert. Champions League Finale durfte ich dann auch kommentieren. Und meine Fresse, was geht bei diesem SC Magdeburg? So, wir haben das Wochenende über einen Spitznamen für den SC Magdeburg implementiert. Das lag dann aber auch eher an Alex als an mir. Er sagte, für mich ist das Zombie Magdeburg, weil die verlieren Körperteile und dann humpeln die irgendwie über den Platz, aber kriegen das Ding trotzdem noch rumgerissen. Und exemplarisch dafür war halt dieses Halbfinale gegen Barcelona. Also klare Favoritenrolle bei Barca, weil die sind in der Champions League 25 Spiele in Serie ungeschlagen gewesen, sind diese Saison 13-1-0 gegangen, um damit ins Halbfinale zu gehen. Also sie haben keins verloren, ein Unentschieden gegen den THW Kiel rausgeholt und 13 Mal in der Gruppenphase gewonnen gehabt. Auch im Viertelfinale ging es gegen GOG aus Dänemark, auch ein relativ großer Club mit 1-2 Spielern, die schon mal einen Ball in der Hand gehabt hatten. Die haben die überfahren. Also ich glaube, die haben on aggregate mit 15 Toren oder sowas gewonnen. Und von daher war das so ein Ding, ja mein Gott, Favoritenrolle ist klar verteilt. Die haben back-to-back den Champions-League-Titel geholt. So, die waren zweifacher Champions-League-Sieger in den letzten 2 Jahren. Und Magdeburg gerade halt auch mit einer übel intensiven Saison. So, Barcelona wird in Spanien eigentlich immer relativ easy Meister und Magdeburg musste bis zum Ende kämpfen, haben dann aber am 34. Spieltag gegen Kiel das Ding verloren, wobei es da auch nur noch rechnerisch möglich gewesen wäre. Im Pokalfinale sind sie auch noch gewesen oder im Final Four, da weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, ob die im Halbfinale raus sind oder ob die im Finale gespielt hatten. Aber auf jeden Fall hatten sie da ein lang genuges Wochenende auch noch und von daher, es war super intensiv, was der SC Magdeburg da durchziehen musste. Auch durchaus Verletzten geplagt, so Gisli Christiansson, der hat sich im März, glaube ich, verletzt am Knöchel und da haben sie ihm gesagt, okay, Saison aus, also du kommst diese Saison nicht wieder. Und wie durch ein Wunder ist er dann halt vor diesem Final Four wieder da und kommt rechtzeitig zurück. Ist, glaube ich, im Viertelfinale auch schon wieder dabei gewesen gegen Plotzk. Und hatte aber auch schon dreimal seine Schulter ausgekugelt. Und normalerweise, wenn du einmal deine Schulter auskugelst im Handball, das ist eine heftig beschissene Verletzung. Und dann liegt er an diesem Samstag gegen Barcelona auf dem Platz, kugelt sich nochmal die Schulter aus, ist ohnmächtig auf dem Feld, wacht auf, nachdem er behandelt wurde, guckt seine Jungs an, gewinnt dieses Ding für mich. Und du halt weißt, okay, yo, das Ding ist durch. Also da gehst du halt nochmal wieder raus. Hast du davon mitbekommen, dass das Christiansson sich verletzt hat?
Ja, das habe ich mitbekommen. Aber dann so ein bisschen die also am Ende war das Ding, ja gut, du wirst operiert und ob du dann jetzt irgendwie, also schlimmer kann es nicht mehr werden. Und dann spielst du halt nochmal so ein Finale, aber da sage ich dann auch mal wieder, ich glaube, das macht ein Fußballer nicht. Das ist dann irgendwie so das Besondere an Handballern. Man sagt ja da auch wieder, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie voll mit Vorurteilen geplagt ist, aber die sind ja dann schon nochmal irgendwie härtere Typen oder härtere Mädels. Ja. Also dreimal die Schulter ausgekugelt, am Tag davor noch Knockout gewesen und dann trotzdem irgendwie im Finale zu stehen und ja, auch irgendwie ein entscheidender Mann im Finale zu sein. Ich meine, er nimmt am Ende diesen einen Wurf und nur holt diesen 7 Meter raus. Also der ist schon gar nicht so unwichtig gewesen für Magdeburg und kannst ja... Also da sind wir wieder bei diesem Spontan-Ding, dass du Sachen eigentlich immer nur skriptest, wenn wir dabei sind. Aber du hättest dieses Wochenende nicht besser skripten können. Und deswegen auch davor mein größten Respekt, was Christiansson da für Magdeburg auf die Platte gebracht hat.
Ja, also es ist halt wirklich unfassbar gewesen, weil der... Ja, also dass er wichtig war für diese Mannschaft, zeigt ja einfach daran, dass er MVP geworden ist. So, er ist Final Four MVP geworden. Und es hat vor allem auch niemand damit gerechnet, dass er nochmal zurückkommt, weil also er lag da halt wirklich einfach bewusstlos auf diesem Feld. Und wir reden häufig darüber, über diesen falschen Stolz. Wir tendenziell eher mal im Sinne von Kopfverletzungen und dass da mal etwas vorsichtiger gehandelt werden sollte. Aber der Arzt sagte ihm dann auch an dem Abend, okay, nee, wenn du den Schmerz ertragen kannst, kannst du spielen.
Und genau das ist ja das was anderes, ne? Wir reden bei diesen Kopfverletzungen davon, dass also der Spieler will ja immer spielen, aber am Ende ist es ja der Arzt, der irgendwie den Rat geben muss, er macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Und wenn der Arzt sagt, so, deine Schulter ist eh kaputt, die kann nicht kaputter werden, wir müssen dich eh operieren, es geht nur darum, ob du diesen Schmerz jetzt irgendwie ertragen kannst, das können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen, mit was für Schmerzen er spielt. Natürlich, der pfeift sich da irgendwelche Spritzen rein und irgendwelche Schmerztabletten, aber ein Normalo könnte das nicht. Aber deswegen ist ja irgendwie dieser gehörige Unterschied, zu sagen, spiel mit dieser Verletzung, du bist eh schon kaputt. Also wir müssen dich eh schon irgendwie wieder zusammenflicken und am Ende bist du Profisportler, das ist das größte Spiel seiner Karriere. Natürlich spielt er.
Ja, und ist halt für Magdeburg auch eine unfassbar wichtige Säule, ist gerade auch MVP in der Bundesliga geworden. Aber wie gesagt, keine Ahnung, was diese medizinische Abteilung da macht, ne? Weil die holen den da irgendwie noch zurück zu den Lebenden und machen den so fit, dass er zumindest mal spielen kann. Saugstruck im Februar, also der Kreisläufer, der hat auch eine Knieverletzung hat der erlitten. Und bei ihm war auch Diagnose Saison aus. Final Four, ey, ich kann wieder spielen, Jungs, gar kein Problem. Und Saugstrup war auch ein durchaus wichtiger Spieler, hatte zwar nicht so einen großen Impact, aber der ist am Kreis sowieso ein bisschen schwieriger zu erzählen. Ja, und keine Ahnung, dann waren wir in der Spielvorbereitung und wir waren nicht in der Halle, wir waren in unserem Truck, der war ein bisschen außerhalb und... haben uns dann mit unserem Expertentrio und mir einmal über das Spiel unterhalten und kurz geschaut, okay, was geht da? Und einer schreibt dann im Chat, Leute, ich will euch ja nicht unterbrechen, ne, aber Gisli wärmt sich auf. Und ich nur, warte mal, kann das gerade mal einer confirmen, dass sich Gisli Christiansson gerade aufwärmt? Und dachten wir uns auch nur schon, okay, ach du Scheiße, dann ging das Spiel los. Gisli saß auf der Bank und ich dachte...
Wir sind jetzt im Finale, du musst die Leute mitnehmen. Wir sind jetzt im Finale, Halbfinale gegen Barcelona, jetzt das Finale Magdeburg gegen Kielce.
Gut aufgepasst, ja, danke. also erstmal Magdeburg setzt sich in der Verlängerung durch, im 7-Meter-Werfen gegen Barcelona durch, Mike Jensen, wo auch dieses Ding ist, einer von, glaube ich, 5, 6 Jungs, die ihr letztes Spiel für Magdeburg gemacht haben, ne? Du holst mit deinem letzten Spiel die Champions League. Du siehst aus, als würdest du was zu sagen wollen, können wir uns danach drüber unterhalten. Also, oder, nee, komm.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass die 7 Meter von Barcelona bodenlos waren. Also ich glaube, die haben von 5 einen getroffen und alle haben irgendwie auf den Boden geworfen und jeder hat den Ball dann drüber geworfen. Also wirklich, guckt euch das irgendwie gerne nochmal in Clips an. Die werfen alle quasi genau denselben Wurf, immer irgendwie auf den Boden und dann unterm Torwart drüber und dann geht das Ding halt übers Tor. Und ich denke mir so, ja gut, du wirst jetzt was anderes machen, weil du hast ja hoffentlich gesehen, dass die beiden vor dir damit gestaltet haben, aber irgendwie ist dann dieses System gut, ich nehme jetzt meinen Wurf und ziehe den durch, weil eigentlich ist ja, Also ein 7-Meter, würde ich sagen, ist einfacher reinzumachen als ein 11-Meter beim Fußball. Weil, also vielleicht, gut, wenn jetzt irgendwie die Handballer kommen und sagen, ja gut, so einfach ist das nicht und du stellst dir das irgendwie zu einfach vor. Ich glaube schon, dass das irgendwie aus 7 Meter mit einer Hand einfacher ist, auch wenn das Tor kleiner ist und der Torwart irgendwie direkt vor dir steht. Aber so wurde es zumindest auch kommentiert. Dass es eigentlich so das Ding ist, dass du triffst und dann hat der Torwart irgendwie diesen einen magischen Moment. Aber die haben ja wirklich, also reihenweise versiebt.
Ja, also dieses 7-Meter-Werfen war wirklich unfassbar krank schlecht einfach, weil also haben die Jungs dann auch gesagt, also Barcelona geht dann los, um die schlechtesten 7 Meter zu werfen, die ich in einem Champions-League-Halbfinale jemals gesehen habe. Und ich muss aber sagen, ich finde den Ansatz gar nicht so dumm, weil sie werfen dreimal hintereinander.
Ich will nicht über den Ansatz reden, so da, also damit bin, also dafür bin ich auch viel zu weit davon entfernt, wie man jetzt so einen 7 Meter reden muss. Also mir geht's darum, du siehst doch, dass das nicht funktioniert heute. Du siehst, dass das irgendwie heute nicht funktioniert. Warum machst du es dann?
Weil du siehst, okay, da ist gerade eine Ecke, die covert der Torwart nicht. Und da komme ich durch, da komme ich am Keeper vorbei. Und beim 7 Meter geht's ja erstmal darum, komm irgendwie an diesem Berg von Menschen, der vor dir steht, vorbei. Weil dann ist der Weg ins Tor nicht mehr weit. Und dieser Aufsetzer ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes Mittel, weil meistens die Keeper reißen irgendwie ihr Bein hoch und dann hast du da halt den Platz. Aber wenn du dann halt deine Wurftechnik nicht adjustierst, dann wird's irgendwann schwierig. Da bin ich auch bei dir. Und das sieht dann halt einfach grottenbeschissen aus, dass sie dreimal hintereinander das genau selbe tun. Werden sich dann auch tierisch in den Arsch gebissen haben, weil es war für den FC Barcelona natürlich auch super enttäuschend. Und Mike Jensen hält dann diesen letzten 7 Meter und bringt die Jungs ins Finale, wo ich aber auch sagen muss, gut, dass es so rum passiert ist und die nicht den letzten auch noch irgendwie drüber gejammert haben, damit damit das 7-Meter-Werfen durch ein Fehlwurf von Barca entschieden wurde, sondern es dann wenigstens eine Aktion von Magdeburg war. Weil das haben sie sich auch verdient mit dem Kampf. So, auch relativ spät dann nochmal zurückgekommen. Oh, und eine Aktion, die habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Hast du diesen letzten Save gesehen von Michael Damgaard? Das war wirklich, also Magdeburg gleicht bei 29:54 in Halbzeit 2 aus, 6 Sekunden noch auf der Uhr, aber haben halt schon Empty Net gespielt, weil sie waren, glaube ich, zu der Zeit auch in Unterzahl. Sie waren es auf jeden Fall im Finale, aber ich glaube, im Spiel um Platz, im Halbfinale waren sie tatsächlich auch in Unterzahl und deswegen mussten sie auf Gleichzahl raufgehen, beziehungsweise hätten sie sowieso den Keeper rausgenommen, um halt dieses Tor noch zu erzwingen. Kai Smits ballert den Ball dann rein und dann spielt Barcelona eine schnelle Mitte. Pass geht rüber, ich weiß nicht mehr, wer geworfen hat, aber der wirft dann halt aus dem Mittelkreis aufs Tor, der Ball geht zu 100% rein, Damgaard stürzt sich aber rein wie ein Irrer und hält diesen Ball noch irgendwie vorm Kreis, musste dann auch per Videobeweis überprüft werden, ob er dann im Kreis stand oder nicht, weil das ist nicht zu 100% aufzulösen, aber da muss ich auch wirklich nochmal Props aussprechen an die Schiris, die gehen raus, gucken drauf und sagen sofort, nö, war nicht, wo ich noch 7 Replays gebraucht hätte, von daher, ich weiß nicht, ob sie es alles zu 100% gesehen haben oder ob sie gesagt haben, ey, wir wollen jetzt nicht das Spiel entscheiden als Schiedsrichter, aber das war ein kranker Save.
Jogi Bitter war sich sicher, dass er daneben geht. Und also ich bin mir auch sehr sicher, dass der Wurf daneben geht. Sieht trotzdem cool aus, wie er ihn sichert. Und ja, also ich habe schon 28 Mal gesagt, dass es die perfekte Storyline an diesem Wochenende war. Es gehört auch dazu. Genau, diese Szene gehört auch dazu. Weil natürlich sieht das, es sieht wirklich heroisch aus. Ja, irgendwie wie also Oliver Kahn Prime in der Luft liegt und diesen Ball da irgendwie rausfischt. Ja. Aber er wäre vorbeigegangen. Ja.
Ah, glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht.
Safe.
Ich glaube, er wäre reingegangen.
Also, gut, du wirst die Szene auch gesehen haben, aber der geht. Also, entweder habe ich dann andere Bilder gesehen, aber das, was DAZN da angeboten hat.
Ja.
Ich glaub, und Jogi Bitter meinte auch sofort so, cool, dass er es macht, aber der geht vorbei.
Ja, okay. Na gut, aber.
Aber sei es drum, das ist am Ende auch scheißegal.
Nee, alle Fernsehbilder habe ich auch noch nicht gesehen da, aber ja, es war ein episches Bild. Bringt Magdeburg in die Verlängerung, da zwingen sie sich dann nochmal durch ins 7-Meter-Werfen und da kann halt alles passieren. Zum Beispiel halt 4 bodenlose 7 Meter von Barcelona und kommt Finale und kommt dieser Moment, wo Christiansson sich aufwärmt und dann setzt er sich aber wieder auf die Bank und dann dachte ich nur, okay, gut, vielleicht wollten sie gerade bei Kielce einfach nur nochmal für ein bisschen Puls sorgen und wollten sie ein bisschen darauf vorbereiten, okay, da kann was passieren, aber dann irgendwie 20. Minute wird dieser Junge eingewechselt, wo ich mir denke, Leute, was geht in dieser medizinischen Abteilung, was habt ihr dem für Steroide geballert, dass der da jetzt auf der Platte stehen kann, zumal Handball ja jetzt wirklich kein unphysischer Sport ist. So, die reißen sich da ein bisschen rum auf dem Feld und du hast auch wirklich gemerkt, sofort kommt er rein und die erste Aktion geht dann mal mit dem Ellenbogen gegen seine Schulter. Na, funktioniert die Reaktionsfähigkeit noch und wie gut funktioniert die Schulter heute? Und dann tankt er sich da auch zwei, dreimal durch am Kreis, aber jedes Mal, wenn er durch ist, fängt er dann nur noch an zu bohlen. So, er hat dann im Nachhinein bei uns im Interview auch gesagt, yo, ich konnte meinen Arm nicht mehr höher als 90 Grad heben und das hilft dir im Handball nicht ganz so viel, vor allem wenn du im Rückraum spielst wie Gisli Christiansson. Aber hatte seinen heftigen Impact, war ein absoluter Unsicherheitsfaktor und die haben halt angefangen, den wirklich auf den Boden zu wresteln, wie es nur irgendwie geht, einfach um diesen Gisli Christiansson wieder rauszukriegen. Aber der hat sich nicht niederkriegen lassen. So, Thomas Geballer von Kielce ist, boah, ich weiß es nicht genau, aber 2,3 Meter, 2,4 Meter, irgendwas in die Richtung. Und der wirft diesen Jungen mal auf den Boden, wo du dachtest, okay, ey, der geht einmal ins Wrestling-Match, kriegt dafür vielleicht 2 Minuten, aber dann ist Gisli raus, dann ist Gisli wieder kaputt. Aber der war nicht kaputt zu kriegen. So, er spielt dann die ganze Zeit durch, ist ein unfassbarer Impact-Taker auf dieses Finale. Und auch ein Kai Smits, der relativ wenige Akzente im offensiven Aufbauspiel geliefert hat, da waren dann schon die anderen eher mal für zuständig, aber der hatte am Anfang noch ein paar Probleme gegen Andy Wolf im Tor beim 7-Meter-Werfen und dann macht er aber in der Crunch-Time alle seine 7 Meter rein, kommt am Ende auf 8-9 Tore und hat da wirklich, also du hast einen Berg von einem Mann, Andy Wolf, vor dir stehen und das ist ihm scheißegal, also wirklich Ice in his veins, Kai Smits.
Ja, und also wenn du gerade noch an die Wolfe sagst, um auch mal so langsam aber sicher diesen Handball-Tag zu schließen, weil wir ufern aus, aber es ist auch okay. Also der bessere Torwart, du wirst mir jetzt gleich sagen, wie er hieß, stand halt auch bei Magdeburg im Tor. Weil was der gerade dann auch in dieser Verlängerung rausgeholt hat, war auch schon wieder geisteskrank.
Ja, und das war halt auch heftig. Also Nikola Portner, meinst du?
Ja.
Der hatte in seiner ersten Halbzeit, das war halt auch das Krasse, also in der ersten Halbzeit hat er eine Parade. Und dann wird er ausgewechselt, sein Co-Kamerade Mike Jensen, hat 2 Paraden, was auch nicht die Welt ist. So, Magdeburg kommt in dieser ersten Halbzeit auf 3 Paraden und Andy Wolf kommt auf der anderen Seite auf 8 Paraden. Und da siehst du halt, wo du gerade dieses Spiel verlierst. Also es war ich bin noch ein bisschen in dem Englisch drin. Von daher, es war a lack of efficiency. Also sorry dafür. Nee, und dann geht's halt einfach darum, dass ich so unfassbar krass finde, dass du dann aus dieser Halbzeit kommst und eine Peak-Performance-Torhüter-Leistung dahinlegst. Ich weiß nicht, wie du dich aus diesem Loch rauskriegst, aber so, es ist unglaublich demotivierend, wenn du dann ein ums andere Mal so einen Ball ins Tor kriegst. Aber Nikola Portner, dem war es scheißegal. Und dann holt er da einen nach dem anderen raus in der zweiten Hälfte, ist Kielce komplett an ihm zerschellt. Und das war, ja, es war wirklich unbegreiflich für mich, aber ja, er war auch einer der Key Factors, warum Magdeburg dieses Ding dann am Ende gewinnt. Hält dann noch den letzten Wurf, um es wieder in die Extra-Time zu bringen. Und da war Magdeburg dann einfach cooler.
Ja, und passt doch auch irgendwie. Das dann, also zum 29. Mal heute passt irgendwie, dass Magdeburg an diesem Wochenende dann auch Champions-League-Sieger wird. Das war aus deutscher Sicht die Kirsche auf der Sahnetorte, wie man so schön sagt.
Ja, das ist richtig. Über einen Moment müssen wir natürlich trotzdem noch reden, weil in der zweiten Halbzeit wird das Spiel für 12 Minuten unterbrochen, weil ein polnischer Journalistenkollege auf der Pressetribüne kollabiert ist und das auch nicht geschafft hat. Also er ist dann am Ende in Behandlung verstorben und auch da müssen wir hier nochmal den größten Beileid aussprechen, unser herzliches Mitgefühl an die Verwandten und Familien, weil das war auch keine einfache Situation, weder für uns noch für die Spieler auf dem Feld, noch für die ganzen Pressevertreter drumherum, weil du hast auch sofort gesehen, da ist irgendwas Ernstes passiert, so wie alle da im Umfeld reagiert haben und Halle war auch sofort in Schockstarre, so, ich habe noch nie eine so laute Stille gehört, es war unfassbar und ja, keine Ahnung, dann war das Spiel für 10 Minuten unterbrochen, die Sichtblockaden wurden hochgezogen und sofort waren auch Sanitäter da, also es hat keine 20 Sekunden gebraucht, dann waren Sanis an seiner Seite, aber alle Hilfe kam nicht mehr zur rechten Zeit und der Journalistenkollege ist dann verstorben, von daher unser Mitgefühl und unser Beileid.
die einzige Sache, die hätte nicht passieren müssen an diesem Wochenende. Ansonsten ja. War es, glaube ich, um das abschließend einmal festzuhalten, ein 10 von 10 Erlebnis für dich und auch generell ein 10 von 10 Erlebnis für den deutschen Handball, der endlich jetzt hier auch mal gebührend Platz gefunden hat in diesem Podcast. Mein abschließender Pack dazu ist, ich habe es ja quasi bei DAZN geguckt, Jogi Bitter war Experte und hatte dann, glaube ich, zwei unterschiedliche Kommentatoren sowohl dann Samstag und Sonntag neben sich sitzen. Er hat ja einfach in Grund und Boden geredet. Und dann ist das ja immer so ein Ding, keine Ahnung, wenn man einen Experten neben sich hat, der viel redet. Ich sag mal so, ist das schon immer ganz dankbar. Es gibt ja auch die, die du irgendwie so mitnehmen musst. Aber Jogi Bitter hat das Spiel dann am Ende quasi alleine kommentiert und ich fand's unfassbar geil. Er schreit dann natürlich auch rum und geht quasi auf jede Schiri-Entscheidung an und sagt, das ist doch keine Karte! Das sind niemals zwei Minuten! So, weißt du, er macht dann quasi seine eigene Show da draus und dann auch schaut er dann den Kommentator, der checkt, dass er jetzt sich einfach gerade zurücknehmen muss, dass er da jetzt einfach, das ist gerade sein Job, so ein, zwei Sätze in einer Minute zu sagen und ansonsten gibt Jogi Bitter diese Bühne, der voll drin war und das vielleicht auch nochmal mein abschließender Shoutout, das hat sehr viel Spaß gemacht, da bei DAZN dieses Spektakel zu verfolgen. Jo.
Aber ich finde es auch genau richtig, dass sie dann Jogi Bitter reinholen, weil der hat auch 4 Jahre in Magdeburg gespielt und ja. Hat da seine Erfahrung natürlich noch die Enge zum Club und verfolgt das ganz genau, was da passiert. Und dann finde ich es auch gut, dass man diese Emotionalität zulässt und dass wir da in Deutschland auch mal vielleicht von diesem Punkt wegkommen. Reus, Götze, Tor.
Passiert also, eh nicht mehr. Halt Nationalmannschaft mal, schießt keine Tore mehr.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Dass man darüber auch ja, sich mal ein bisschen freuen darf. Aber du sagst es genau richtig, in der Nationalmannschaft ist der Schuh aber mal wirklich am Drücken.
Bengt, ich habe Länderspiele geguckt. Also wie gesagt, ich habe ja lange wirklich einfach aus Interesse halber kein Länderspiel geguckt. Wochenende war je, also malat, wie ich schon vorhin erzählt habe. Das Polenspiel habe ich mir nicht ganz gegeben, weil ich dann zum Glück relativ schnell gemerkt habe, dass in der Easy Credit BBL die Finals liefen zwischen Ulm und Bonn. Und dann habe ich mir lieber das Spiel 4 angeguckt und den Ulmern quasi beim Meisterwerden zugeschaut, aber trotzdem immer auf dem Second Screen ein bisschen Deutschland gegen Polen aufgehabt. Und gestern dann auch... Also war in Stuttgart, aber dann trotzdem auch, glaube ich, viel Fußball nebenher geguckt. Also Deutschland gegen Kolumbien. Und ich muss also fast einen 180er machen, weil mittlerweile, und ich weiß nicht, ob das jetzt übertrieben ist oder ob das jetzt einfach irgendwie eine Überreaktion ist oder ob das dann einfach auch Frust ist. Aber also, wenn nicht jetzt, musst du dann auch irgendwann mal bei einer deutschen Nationalmannschaft zumindest mal eine Qualitätsfrage stellen. Weil gut, also du hast da jetzt irgendwie wie Spieler, die spielen in einem System unter einem Trainer. Und es stimmt hinten und vorne nicht. Weil du verlierst diese Spiele nicht, weil du irgendwie jetzt irgendwie 15 Chancen hast und kein Tor machst. Du verlierst sie zweimal einfach, weil du wirklich die schlechtere Mannschaft bist. Also gerade das gestern gegen Kolumbien war, das war offensiv eine Auflösungserscheinung. Ich glaube, die hatten in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss. So, und es ist dann in der zweiten auch nicht arg viel besser geworden. Und ich saß hier letzte Woche und habe gesagt, ja, es geht hier viel um Mentalität und es geht hier um so ein Wir-Gefühl. Und da bleibe ich auch noch dabei. So, das brauchst du. Aber eine sportliche Grundqualität, das ist, also... Das ist dein, das musst du auf Biegen und Brechen irgendwie haben, weil ansonsten kannst du Mentalität und Wir-Gefühl an den Tag legen, das juckt nicht, ne? Weil ansonsten sind andere Teams gerade besser. Und diese deutsche Nationalmannschaft ist weit davon entfernt, auf einem Niveau Fußball zu spielen, wo du sagen kannst, ja gut, wenn wir da jetzt noch so ein bisschen Mentalität dazu machen, dann können wir auch wieder oben in Europa ein Mitspiel nehmen. Also wir können gerade mit der Nationalmannschaft überhaupt nicht oben in Europa mitspielen.
Erstmal kurz, ich habe gestern auch geguckt, also ich hab's mir auch aufgemacht, aber auch nur, weil ich Freunde hatte, die mir ihren RTL Plus Zugang gegeben haben. Weil da muss ich wirklich mal sagen, Shoutouts gehen raus an das Entwicklungsland Deutschland, dass du ein Nationalmannschaftsspiel im Free-TV hast, aber wenn du keinen Kabelanschluss hast, keine Möglichkeit hast, es zu sehen. So, keine Ahnung. Ich werde mir jetzt nicht für 7,99 Euro RTL Plus besorgen, damit ich sehen kann, wie Deutschland von Kolumbien zerfetzt wird. Und das war wirklich, wo ich mir dann dachte, ey, nee, ganz ehrlich, dann mache ich es mir jetzt im Audio-Stream an, bis mir dann ein Kumpel geschrieben hat, ey, hier kannst du bei mir gucken. Und da war dann so, da hat dann bei mir echt Trotz eingesetzt, wo ich mir dann dachte, ey, ganz ehrlich, nee, dann ohne mich. Und ich bin ja tendenziell einer, der hält gerne mal die deutsche Flagge hoch und der ist auch stolz auf die Nationalmannschaft, aber das war mir dann zu viel. So, nach dem, was die da die letzte Woche schon abgeliefert haben, so, wir hatten das Ukraine-Spiel ja schon abgefrühstückt, aber gegen Polen dann 1-0 zu verlieren, gefühlt ohne echte Torchance, also ich habe mir das Spiel nicht gegeben tatsächlich, aber habe mir dann die Highlights angeguckt und es war schon mehr Polen als Deutschland. Und dann, gestern Abend, aber dieses Spiel, das war erschreckend. Das war wirklich absolut erschreckend. So, du hast kaum jemanden, der sich den Arsch aufreißt. Ich habe die Hand über Kai Havertz gehalten. Das muss ich. Hat der gestern überhaupt gespielt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und was mich aber viel mehr gestört hat, waren diese Interviews im Anschluss. So, ja, klar, ihr werdet Sachen gefragt und ihr müsst dann darüber reden und ihr müsst irgendwie eure Ausreden und Gründe finden. Aber es wird nicht in meinen Kopf reinkommen, was sie dann da am Ende für einen Stuss von sich geben. So, Beispiel A, Hansi Flick. Hansi Flick steht danach bei den RTL-Kollegen am Mikrofon und erzählt dann einen von... Ja, mein Gott, wir müssen jetzt unsere Qualität finden und ich bin immer noch überzeugt vom Weg, das ist der richtige. Und wir haben unsere 10, 12, vielleicht 14 Spieler, wo wir wissen, okay, das sind unsere Stammkräfte und um die müssen wir jetzt die Mannschaft aufbauen. Wo und in welchem Universum hat dieser Mann seine 10 bis 14 Stammkräfte? Weil ganz ehrlich, in diesen drei Spielen musst du einen Stamm haben aus genau wie vielen Spielern? Richtig, 11. Du musst deinen Stamm haben aus 11 Spielern, die dir in der unveränderten Startaufstellung reingehen. Ich nehme 13. 13 sind okay, weil Robin Gosens und Ilkay Gündoğan noch dazugekommen sind. Das sind die einzigen, wo ich sage, okay, die kannst du dann reinrotieren. Aber ich habe mir diese Startaufstellung angeguckt. In diesen drei Spielen, es sind 23 Spieler in der Startelf zum Einsatz gekommen. Also 23 Spieler wurden durchrotiert, um zu starten. Und ganz ehrlich... Wenn du dich dann am Ende hinstellst und sagst, ja, wir haben ja unseren Stamm aus 10 bis 14 Spielern, die unseren stärksten Stamm bilden. Ey, sorry, da fehlt mir allmählich die Glaubwürdigkeit. Und das macht der DFB und Hansi Flick sich einfach selbst kaputt.
Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie abgedroschen klingt, wenn ich sage, scheiße auf den Stamm. Aber mir ist es egal, welche Spieler da spielen. Mir ist egal, ob er 20, 30 oder 40 in diesen drei Spielen ausprobiert. Du musst in der Lage sein, Polen und Kolumbien und die Ukraine zu schlagen. Also,
du musst in der Lage sein, die aus dem Stadion zu schießen. So, bei allem Respekt. Bei allem Respekt vor den Lewandowskis, bei allem Respekt vor den Cuadrados dieser Welt, bei allem Respekt vor den Luis Diaz und vor den Mihailo Mudriks, weil sie 70 Millionen kosten. Diese deutsche Nationalmannschaft muss qualitativ besser sein. So, wir haben einen Champions League, einen Trippelsieger in dieser Mannschaft drin mit Ilkay Gündoğan. Wir haben mit Robin Gosens noch einen Runner-Up, einen zweiten Platz. Wir haben den ganzen Bayern-Stamm, der vor 2 Jahren noch Champions-League-Sieger geworden ist. Vor 3 Jahren, sorry. Und du schaffst es nicht, da eine Qualität auf das Feld zu bringen, die in der Lage ist, Mittelklasse-Nationen zu besiegen?
Ja, nein, die von Mittelklasse-Nationen vorgeführt werden, weil nichts anderes ist gestern passiert. Und natürlich liegt das daran, dass Kolumbien das mehr will. Und natürlich ist Hansi Flick auch irgendwann mal so, der hat nicht so viele Länderspiele, natürlich muss er irgendwann ausprobieren. Aber ich meine, der hat jetzt 3-mal ausprobiert und es ist 3-mal krachend gescheitert. Ich will jetzt nicht sagen, dass Hansi Flick irgendwie jetzt hier seinen Hut nehmen soll und gehen will. Nein, ich finde das schon auch okay, dass er eine Chance bekommt. Aber... Ey, es ist kurz vor 12. Es ist wirklich kurz vor 12. Die haben ein Jahr Zeit, sich jetzt irgendwie mal zu raffen. Und so viele Länderspiele hast du bis dahin nicht mehr. Und das ist jetzt das Material, mit dem du arbeiten musst. Und das Material ist gut genug, um ganz oben in Europa mitzuspielen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und trotzdem stellt man eine Qualitätsfrage, weil sie kriegen es nicht gemeinsam geschafft. Also nicht gemeinsam geschissen. So ein Ilkay Gündoğan spielt bei Man City unfassbar gut, zieht dieses Nationalmannschaftstrikot an und also hat gefühlt Fußballspielen verlernt. Und er ist nicht der Einzige. Und dann, also... Ich habe keine Antwort auf die Frage und ich glaube, wenn es eine einfache Antwort gäbe, dann hätte man die auch schon längst gefunden, aber es ist ja gerade generell so ein Riesenfragezeichen, warum funktioniert es in dieser Nationalmannschaft nicht mehr? Und warum funktioniert es vor allem seit Ewigkeiten nicht mehr? Weil jetzt denk mal drüber nach, da habe ich letztens mit meinem Bruder drüber geredet, Kinder, die 2010, 2008 oder so geboren sind, Mann, die kennen nur so eine Nationalmannschaft. Wir sind verwöhnt mit einer unfassbar guten Nationalmannschaft und deswegen habe ich da vielleicht auch einen anderen Blick drauf, weil ich es gewohnt bin, eine gute Nationalmannschaft zu sehen und ich finde auch, dass man das, also... Wir stecken so viel Geld in dieses Fußballsystem und Deutschland ist einfach eine Fußballnation. Man hat als Deutscher dann auch irgendwie, und das klingt doof, aber man hat den Anspruch, eine gute Nationalmannschaft zu haben, Mann, weil es ist einfach so und das war auch schon immer so und das wird dann auch einfach hoffentlich immer so bleiben. Das klingt jetzt irgendwie platt und abgedrückt, aber so Deutschland hat im Fußball eine Rolle zu spielen, auch wenn das jetzt irgendwie negativ klingt, aber Kinder, die 2008, 2010 geboren sind, so, die fangen irgendwann an mit 6 irgendwie diesen Fußball zu konsumieren, so. Und seit 2016 läuft es nicht mehr so dolle. Also 2016 der Turnier ausgeklammert, das war noch okay, aber dann halt ab 2018, ne? Und dann wurde 2018 gesagt, es wird besser, es wurde 2021 gesagt, es wird besser, es wurde 2022 gesagt, es wird besser. Und jetzt hast du eben diese Heim-EM vor der Tür und bist gefühlt, also damals hier, wann war EM aus? 2004. Also es ist genau dieselbe Ausgangssituation wie vor dem Sommermärchen. Und dass man sich mittlerweile an diesen Strohhalm klammern muss, so von wegen, ja, damals war auch alles schlecht und wir haben es irgendwie hinbekommen. Also das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Du also man redet sich das irgendwie schön, weil man sagt, ja gut, wir haben es halt vor 20 Jahren, war auch alles scheiße und da haben wir es dann auch bei einem Heimturnier irgendwie umgebogen bekommen. Ja, trotzdem, guck dir mal das Team von 2004 und das Team jetzt 2023 an, da stehen wirklich 11 fucking Weltstars eigentlich auf dem Platz und sie sind nicht in der Lage, ein Team wie Polen oder Kolumbien zu besiegen. Ich mache mir wirklich Sorgen um diese Nationalmannschaft.
Ja, und vor allem, also gerade wenn du die Qualität ansprichst, guck dir mal an, wer damals auf dem Feld stand. So, du kannst mir nicht sagen, dass ein Jens Nowotny ein besserer Verteidiger war, als es ein Antonio Rüdiger ist. Du kannst mir nicht sagen, dass ein Bernd Schneider, bei allem Respekt, den ich vom weißen Brasilianer habe, dass der ein besserer Spieler, Flügelspieler als, you name it, als jeder Offensivspieler dieser deutschen Nationalmannschaft ist. Ob es ein Jamal Musiala, ob es ein Leroy Sané, ob es ein Serge Gnabry ist oder sonst jemand. Also diese Qualitäten, die überragen diese heutigen Jungs bei weitem. Und es ist unglaublich. Es ist wirklich mir komplett unverständlich, wie du nicht in der Lage bist, da diese PS auf die Straße zu bringen. Aber ja, wie gesagt, da sind wir uns einig. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, weil nächste Aufgabe Anfang September, Mitte September, erstes Länderspiel weiß ich gar nicht, aber zweites kommt dann gegen Frankreich. Und Frankreich ist Weltmeisterschaftszweiter geworden, nachdem sie 2018 noch Weltmeister waren. Die reisen hungrig an. So, ich sehe es kommen, dass es Spanien 6-0 reloaded wird und dass Deutschland da aus diesem Stadion geschossen wird in keine Ahnung, wo die spielen. Aber es ist ein Spiel in Deutschland und das wird aufs Maul geben. So, es wird nicht nur das Comeback Manuel Neuers als Nummer 1 im Deutschland-Dress sein, sondern es wird auch das Comeback des Manuel Neuers sein, der vor seinem Posten sitzt und einmal ganz laut Ficken in die Fernsehkameras schreit. Weil, also ganz ehrlich, diese deutsche Nationalmannschaft ist zu einem Meme seiner selbst geworden. Und Niklas Füllkrug sagt dann, dass sie, also nach dem Interview, nach dem Spiel sagt er, wir haben mit diesen selben Spielern schon ganz anderen Fußball gespielt. Bruder, wann? So, dieselben Spieler sind diejenigen, die seit Ende 2017 da auf dem Feld stehen. Seit dieser ominösen Aussortierung von Hummels, Boateng und Thomas Müller. Und seitdem ging es konstant bergab.
Ich check das auch nicht so, man geilt sich dann jetzt auch immer wieder an diesem 1-1 gegen Spanien auf und so von wegen, ja, das bei der WM war ja auch nicht so schlecht und nochmal, die WM war nicht so schlecht, dass man da jetzt in der Vorrunde rausgeflogen ist, aber trotzdem ist das weit davon entfernt, wo eben andere Nationen gerade sind und du sprichst jetzt dieses Frankreich-Spiel an, was ich bei diesen anderen, ich will gar nicht bewundern sagen, weil eigentlich muss man davon ausgehen, aber gerade so Frankreich, England, so diese großen Nationen in Europa, die schaffen's. Einfach dann auch mal solche Spiele zur Not dreckig 2-1 zu gewinnen, dann sagen alle, okay, Mann, das war nicht der beste Fußball, aber wir gewinnen diese Spiele, weißt du?
Ja, und wir haben aber irgendwie, Digga, England schießt gestern Estland mit 7-0
auf. Ja gut, am Ende ist das immer noch Estland und Kolumbien ist schon ein bisschen besser.
Am Ende ist es immer noch Polen, am Ende ist es immer noch die Ukraine.
Ja gut, aber wir sind uns ja einig, dass Estland dann nochmal eine Riege drunter ist, aber darum geht's ja gar nicht. Ich sag bloß, gefühlt ist dieses, und dann sind wir jetzt wieder bei diesem Thema Wir-Gefühl und Mentalität, dass das dann einfach nochmal ein anderes Ding, irgendwie für so eine Nationalmannschaft zu spielen und da ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist, es ist ein Team-Spirit, aber 2014 sind wir genau wegen diesem Team-Spirit Weltmeister geworden. Das kann mir keiner erzählen, dass jetzt innerhalb von 9 Jahren diese deutsche Nationalmannschaft auf einmal kein Team-Spirit mehr hat. Deswegen, also, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich find's nur super erschreckend, dass man jetzt seit 5-6 Jahren nicht rauskommt aus diesem Strudel. Und sich das trotzdem immer noch schön redet und danach dann immer noch da sich irgendwie hinstellt und sagt, ja gut, das wird schon irgendwie immer alles und das ist nur ein Testspiel. Ja, es sind jetzt 3 Testspiele gewesen. Und ich glaube da nicht dran, dass man dann einfach irgendwie im September hingeht und sagt, gut, neue Saison, ja, wir fangen jetzt einfach wieder bei Null an und das wird schon irgendwie. Ich weiß nicht, ob das einfach nur irgendwie wird, sondern andere Nationen stecken da auch Arbeit rein und andere Nationen sind uns dann mittlerweile einfach wirklich um Welten voraus. So Frankreich, England, die sind gerade einfach viel besser als wir. So. Und ob da uns dann Frankreich jetzt aus dem Stadion schießt oder nicht, am Ende ist das immer noch ein Fußballspiel und in 90 Minuten kann super viel passieren. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht um diesen aktuellen Ist-Zustand und der ist mehr als erschreckend bei der deutschen Nationalmannschaft und der ist einfach eben nicht mit diesem, ja gut, es wird schon alles wieder und bei einem Turnier sind wir dann wieder unsere Turniermannschaft, die wir halt irgendwann mal vor 10 Jahren waren. So einfach ist es, glaube ich, nicht.
Ja, nee, total. Das kann man genauso unterschreiben. Mein Hot-Tag ist, der FC Schalke 04 würde gerade diese deutsche Nationalmannschaft besiegen.
Das muss was heißen, ja.
Ja, naja, aber die ärmste Sau für mich, die aktuell irgendwie in Verbindung mit dem DFB-Dress steht, ist Philipp Lahm. Der deutsche EM-Ambassador, der irgendwie diese Flagge hochhalten muss, dass wir uns ja auf die EM freuen. Und da habe ich gestern ein Interview von ihm gesehen nach der Maskottchenvorstellung.
It's a beer.
Erstmal kurz Maskottchen-Take. Wie findest du ihn? Den Bär?
Ich finde es gut, dass er eine Hose anhat. Das ist auch das wichtigste Thema, was Twitter Deutschland gerade hat, dass der Bär endlich eine Hose hat.
Hey, und ich habe mal wieder Bilder von Goleo gesehen.
Ja, der Arme.
Aber ganz ehrlich, ich hatte den nicht mehr so creepy im Kopf. Das war kein gut designtes Maskottchen, bin ich ehrlich. Der Bär, der hat, glaube ich, noch keinen Namen, oder?
Ich glaube, also sind jetzt irgendwie 4 zur Auswahl. Mein Favorit ist wirklich Bernardo. Ich finde Bernardo fast wirklich ein bisschen, aber finde ich charmant. Ich kann den wirklich, also Bernardo, damit könnte ich mich anfreuen. Aber mein Gott, am Ende ist ein Maskottchen. Ich kann dir, glaube ich, von keiner einzigen WM das Maskottchen aufzählen. Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, nee, kann ich, glaube ich, wirklich nicht. Ja, Goleo. Ja gut, aber das ist ja, glaube ich, so ein deutsches Ding, ne? Weil Goleo einfach, Goleo ist Legende, ne?
Also das Ding ist, ich habe diese ganzen Maskottchen noch im Kopf, so dieser Tiger, der es in Südafrika war, oder...
Ach nee, zum Beispiel, das habe ich auch nicht mal mehr im Kopf. Naja, am Ende ist es ein Maskottchen, so. Dafür bin ich dann auch nicht Fußball-Fan oder Event-Fan genug, um mich irgendwie mit... Also, es juckt mich doch nicht, was das für ein Maskottchen ist. Juckt mich auch nicht, wie es heißt. Ich find's bloß... Ich finde gerade dieses ganze Goleo, das ist schon irgendwie unterhaltsam, dass man jetzt... Ich finde dann auch diese geilen Tweets, ne, wenn Goleo irgendwie sagt, ja, dass er nicht... Also, niemand hat Goleo Bescheid gegeben und ja, er hatte jetzt schwierige Jahre mit Alkohol und so, aber er wäre nochmal bereit gewesen für 2024 und dass er jetzt einfach ersetzt wird, finde ich, ja, findet er schade und finde ich auch. Also, warum Goleo keine zweite Chance geben?
Und eine Hose. Goleo, eine zweite Chance und eine Hose. Aber ich habe mir tatsächlich mal die besten Vorschläge rausgeschrieben, die ich für den Namen des Maskottchens gefunden habe. Und du darfst mir gleich deine 2 Favoriten nennen. Mein allergrößter Favorit, Juan Bernat, damit wir jemanden haben, auf den wir das EM ausschieben können. Erbärmlich, wie die deutsche Nationalmannschaft gerade, finde ich auch sehr gut. Dann der Trend unserer Zeit in Deutschland, der Klimakleebär. Den finde ich auch grandios. Dann kein Bärenwortwitz, aber der Vorrundenausbär, den fand ich auch sehr treffend. Der war grandios. Das ist wirklich, also gerade habe ich meinen Moment, den du mit den Stadien hast. Aber ich mache da einfach weiter. Dann der Wunder von Bär. Finde ich auch sehr stark. Dann an die deutsche Fernsehkultur angelegt, Robert!
Ja?
Herrlich. Und auch noch einer meiner Liebsten, Bär Mertesacker. Oh, herrlich, ey. Da habe ich mich auch schon wieder viel zu sehr bepisst, die Kommentarspalten unter den Sportnachrichtenanbietern Deutschlands durchzulesen. Was sind deine 2 Favoriten?
Oh, schwierig. Ich glaube, ich finde den Klimakleebär, finde ich. Da muss ich schmunzeln, ja.
Ich
habe auch wieder bei Twitter Leute gesehen, die sich dann irgendwie darüber aufgeregt haben, dass der Bär jetzt hier schwarz-rot-goldene Schuhe anhat. Und man hätte ja dieses Maskottchen jetzt auch mal nehmen können, um ein Zeichen mal wieder zu setzen, um irgendwie dem mal eine Regenbogenbinde anzuziehen oder hier irgendwie was für die LGBTQ-Community zu tun. Das ist auch schon wieder, also das Maskottchen muss jetzt wieder für die Regenbogenbinde herhalten. Das wäre dann auch wieder der Next Step.
Dann wird's LGBTQ.
Ja, das habe ich auch gelesen auf Twitter, stimmt.
Ja. Aber hier die 4 Namen, die dann tatsächlich zur Auswahl stehen, sind Bernardo, Albert, Bernhard und Herzi von Bär. Also
Bruder, Herzi von Bär, da denke ich mir auch so, irgendjemand bekommt wieder 10.000 wahrscheinlich im Monat, um sich jetzt einen coolen Namen auszudenken, wie dieser Bär heißt, und er sagt Herzi von Bär. Und dann muss es ja noch irgendjemand geben, der sagt, ja gut, das kommt jetzt in die nähere irgendwie Auswahl. Und am Ende, also wenn es Herzi von Bär wird, dann juckt's mich doch, wie dieses Maskottchen heißt, weil Bruder, was ist denn Herzi von Bär?
Ja, auch absolut keine Ahnung, wie du auf die Idee kommen kannst, dass das ein guter Einfall ist. Aber keine Ahnung, da wird irgendein sehr, sehr schlauer Mensch für sehr, sehr viel Geld eine sehr, sehr gute Idee gehabt haben. Das war auch mein abschließender Take zu dieser Länderspielpause.
Gut, was müssen wir noch machen? Wir sind schon wieder über eine Stunde. Also Formel 1 willst du wahrscheinlich noch mit mir jetzt wieder bereden?
Ich bin ehrlich, dieses Wochenende war wichtiger, eine Sportart, die ich tatsächlich nicht verfolgt habe. Aber hol uns kurz ab, was in der Basketball-Bundesliga passiert.
Hast du wirklich nie mitbekommen?
Ja, also ich habe natürlich mitbekommen, dass Ratiopharm Ulm jetzt am Ende geworden ist, aber ich habe von den Spielen tatsächlich nichts mitbekommen, weil also dafür war ehrlich gesagt einfach keine Zeit. Von daher, nimm uns einfach mal mit auf den Court.
Es war eine Finalserie, wie man sie auch wieder nicht besser hätte skripten können. Und da auch wieder Shoutout geht raus an Fabrice, über den ich jetzt ja fast so ein bisschen, also macht bei uns bei Sponsored immer jede Woche so ein bisschen Basketballformat und ist ja dann auch jetzt bei Dein Basketball am Start. Und dadurch, dass ich den bei Instagram quasi in meiner Timeline habe, bekomme ich da immer so ein bisschen was über eben diese Easy Credit BBL mit und auch so ein bisschen über die Finals mit, weil Fabrice jemand war, der früh auf diesem Ulm und Bonn Hype Train war.
Und tendenziell eher auf dem Bonn-Hype-Train als auf dem Ulm-Hype-Train.
Ja, weil auch,
aber er ist noch rechtzeitig übergesprungen.
Ich würde gerade sagen, hat dann irgendwie noch den Switch bekommen, aber es war eine geile Finalserie. Also natürlich ist auch so ohne Alba und ohne Bayern irgendwie so die zwei großen fehlen. Und das hat es dann auch irgendwie ausgemacht. Es war eine geile Finalserie, irgendwie mit auch natürlich zwei deutlichen Spielen, aber gerade das vierte und entscheidende in Ulm, was ich mir dann quasi wirklich fast ganz gegeben habe, also war heftig. Ich fand es dann auch wieder, weil ich habe lange keinen deutschen Basketball mehr geguckt, sondern einfach unfassbar viel NBA. Es sind zwei unterschiedliche Sportarten, sagt mir, was ihr wollt, aber also NBA hat nichts mit Easy Credit BBL, ich will immer Beko BBL sagen, weil früher, als ich noch viel, also wirklich auch damals in Ludwigsburg dann immer in der Halle war, hieß das Ding noch hier Beko BBL, aber Easy Credit BBL, aber es sind zwei unterschiedliche Sportarten, also irgendwie dann auch irgendwie viel, viel verteidigungsintensiver, also wie gerade dann auch verteidigt worden ist in diesem vierten Finalspiel und dann auch einfach mal so zwei, drei Minuten keine Körbe fallen und du dir dann immer so denkst, ja gut, also du musst es jetzt machen und er macht es dann auch wieder nicht, weil dann einfach auch so oft die 24 Sekunden nur abgelaufen ist, weil eben ein Team so gut verteidigt. Das ist schon krass. Und dann war es hinten raus einfach unfassbar spannend. Also Ulm, die das dann ziehen, zum allerersten Mal, glaube ich, deutscher Meister werden und dann diese Halle auch gefühlt natürlich explodiert, weil auch eine heftige Stimmung. Ich weiß auch nicht, ob das so gang und gäbe ist im Basketball, glaube ich nämlich nicht, aber zumindest in diesen Finals hat sich's etabliert, dass da wirklich so gut 400-500 Bonner da mit runtergefahren sind nach Ulm und die auch ordentlich Radau gemacht haben. Also hatte schon so fast so ein bisschen was von so einem Fußballfanlager, das da auswärts fährt. Und deswegen, also das Setting hat einfach gepasst. Das war sportlich echt, echt krank. Ich glaube, mit Ulm gewinnt am Ende das Team, was viele nicht so wirklich auf dem Schirm hatten, ne, weil Bonn dann schon irgendwie der große Favorit war, weil die auch eine unfassbar gute Saison bis dato gespielt haben. Aber
weil sie sich vor allem halt auch gerade in die Köpfe gespielt haben, ne? So mit den jüngsten Erfolgen und
ja, dann Champions League gewonnen.
Champions League-Sieg auch relativ viel über Bonn geredet. Und dann war es doch irgendwie wieder überraschend, dass sie diese Finalserie dann noch hergegeben haben.
Ja, und das ist vielleicht der einzige sportliche Tag, den ich so ein bisschen jetzt als Basketball oder als Easy Credit BBL-Laie da reinbringen kann. Sie haben ja diesen TJ Shorts, der ja auch MVP geworden ist, der, und das ist jetzt, klingt jetzt doof, aber dieser Bonner Basketball war wirklich häufig so, gibt TJ Shorts den Ball, der wird schon irgendwie zaubern und wenn er nicht trifft, dann holst du den Rebound und punktest dann. Also mal ganz, ganz platt ausgedrückt. Und TJ Shorts hat halt leider in diesem Finale nicht gezaubert. Viele dumme Dreier am Ende genommen, weil ich glaube, er wirft über diese gesamte Serie irgendwie so 15% von draußen. Das ist abgrundtief schlecht, aber er ist eben auch dann gut, wenn er irgendwie aus der Mitteldistanz und aus der Nahdistanz scoren kann. Also der hat wirklich nie so wirklich in diese Finalserie gefunden und das hat Bonn dann am Ende auch das Genick gebrochen. Und auf der anderen Seite, das darf man auch nicht vergessen, Ulm schlägt Berlin, Ulm schlägt Bayern und Ulm schlägt auch Bonn. Also ein Team kann nicht verdienter deutscher Meister werden, wenn du die Top 3 aus der Regular Season schlägst.
Ja, und dann halt gerade auch noch das Trendteam in Deutschland, was du jetzt hier dann im Finale nur noch hinter dir lässt. Hat auch schon die ersten, ja, nicht personellen Konsequenzen. Also du wirfst deinen Trainer nicht raus, wenn du Zweiter in der
Deutschen. Das war vorhin, das war vorher schon klar, dass der gehen wird.
Ja, genau. Also der Trainer, der Erfolgstrainer Thomas Isalo verlässt dann die Baskets Bonn, die Telekom Baskets am Ende der Saison. Weil Champions League ist dann halt im Basketball in Anführungsstrichen nur die zweite Garde im Basketball und der Mann ist ein Top-Trainer, das hat er jetzt auch bewiesen. So, der hat Bonn übernommen und sie zu einem absoluten Top-Team in Deutschland geformt, die ja den zweithöchsten Wettbewerb in Europa gewonnen haben, die eine sehr gute Chance hatten, auch dieses Jahr deutscher Meister zu werden. Und es wird ihn vermutlich zu einem größeren Team ziehen. So, er selbst sagt, hat familiäre Gründe, sagt aber auch, ich möchte meinem Team Stabilität bieten. Dann hat aber der Sportvorstand schon Einblicke gegeben, nee, es wird ihn wahrscheinlich zu einem größeren Club ziehen, weil eine Euroleague-Perspektive können wir dem Mann nicht geben. Ja, und dann ist es schade, dann bin ich auch mal gespannt, wie dieser Bonner Weg jetzt weitergeht, aber um das zu analysieren, müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich mal Fabrice reinholen.
Aber das ist ja generell immer interessant, ne? Also wie schnell das, also das kenne ich noch aus meinen, in Anführungszeichen, Ludwigsburger Fanzeiten oder wo ich halt öfter noch hier die Riesen verfolgt habe. Also das ist ja wirklich, also du kannst in einer Saison wirklich der heiße Scheiß in der Liga sein und in der nächsten Saison hast du dann irgendwie ein Team, was im Mittelfeld irgendwie rumdümpelt, ne, weil es einfach unfassbar schwierig ist, so eine Mannschaft dann auch irgendwie über zwei, drei Saisons irgendwie zusammenzuhalten, weil dann eben die deutsche Liga auch nur, also ähnlich wie die Volleyball-Bundesliga, ist einfach nur, also auf dieser Karriereleiter nach ganz oben, einfach nur ein Zwischenschritt und dann gerade so Spieler auch, die dann einfach irgendwie den nächsten Step wagen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie die das dann irgendwie in Bonn oder auch in Ulm zusammengehalten bekommen. Vielleicht haben die auch alle noch Vertrag und dürfen nächstes Jahr da wieder weiterhin zaubern. Aber Und das ist vielleicht auch das, was ich mir ein bisschen vielleicht auch für den Volleyball mal wünschen würde. Wie geil ist das einfach, dass du jetzt mal mit Bonn da einfach ein neues Team wirklich hast, was niemand so wirklich auf dem Schirm hatte, und dann natürlich auch mit Ulm jetzt einen Meister hast, den auch niemand auf dem Schirm hat. Ne? Und jetzt gerade für die nächste Saison, was muss das jetzt gerade für die ganzen Leute, die bei Dein Basketball arbeiten werden, ne? Die werden ja so maximal Bock haben, weil sie ja werden eine Liga haben, die absolut ausgeglichen ist. Ne? Also du hast ja wirklich und dann...
unberechenbar.
Ja, also vier Teams oder so, die du mal auf jeden Fall in diesen näheren Umkreis reinschmeißt, was den Meistertitel angeht. Und ja, ich rede dann wieder das gesamte nächste Jahr, wie gut die BR Volleys sein sollen. Aber das hat dann auch irgendwie wieder seinen Charme. Deswegen, ich freue mich auf alles, was da kommt. Und mit Fabrice, das können wir wirklich mal machen. Jetzt gerade dann auch, wenn die NBA so wieder Richtung November, Oktober startet, dann können wir da mal so ein kleines Basketball-Segment reinnehmen. Das ist wirklich ein guter Punkt, den wir uns mal notieren werden, ja.
Ja, das stimmt. Ich habe am Wochenende ein paar Handballkontakte geknüpft, die ich vielleicht irgendwann mal in diesem Podcast unterbringen werde. Also eine Welthandballerin als Gast in unserem Podcast wäre ja auch mal was. Von daher, wir schauen mal, inwiefern sich sowas umsetzen lässt. Genau, aber ein bisschen das Wichtigste, was ich aus der Formel 1 mitnehme, Effern Danasek Kölsch. Du warst natürlich wieder auf einem guten Weg, wie es eigentlich jeden Monat losgeht, wo man sich dann denkt, ey geil, diesen Monat ist es das.
Ich war 4 aus 4. Auch viel besser hätte der Weg nicht sein können.
Was hast du gesagt?
Ich war 4 aus 4. Und jetzt
warst
eben...
Warst du schon 4 aus 4? Also du warst erst 3 aus 3. Was war der vierte Take nochmal?
Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Also quasi deine Finals-Takes waren 2. Also es gab einmal Take 1
das,
war...
Ja, das weiß ich.
Ja, genau.
Dann Haaland und was noch?
Zverev.
Und zwar, ja, stimmt. Du warst schon 4 aus 4 und dann ist jetzt aber der Boy, auf den ich vertraut habe, dass er das Wochenende nochmal wieder nicht reinscheißt. Also er ist Sechster geworden, aber Sergio Perez hat es nicht aufs Podium geschafft und deswegen keine 43 Punkte für Red Bull. Ja, aber ansonsten fährt Max Verstappen wieder seinen Konkurrenten davon. Und was ich jetzt gerade doch aber nochmal wieder so ein bisschen auf den Tisch holen will: Ich habe dir gesagt vor der Saison, dass der zweite Platz ein wahnsinnig umkämpfter wird. Und wir haben wer ist dieses Wochenende Zweiter geworden? War es wieder Fernando Alonso? Ich glaube schon, ne? Also Alonso müsste Zweiter gefinisht sein vor Hamilton. Und dieser zweite Platz ist regelmäßig umkämpft. Und da sehen wir auch immer mal wieder andere Leute auf dem zweiten Platz. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich erwartet habe. So umkämpfter zweiter Platz und Verstappen, der in seiner eigenen Liga fährt. Weil meine Fresse, was hat der einfach für ein viel besseres Auto als alle anderen und kann damit halt noch viel besser umgehen als Sergio Perez.
Ja, und dann werde ich jetzt wieder den langweiligen Tag machen, dass es mir nicht reicht von der Spannung her, dass nur um diesen zweiten Platz gefahren wird, weil ich will, dass auch um den ersten Platz gefahren wird. Aber also gut, ich habe es mir am Sonntag tatsächlich dann auch wieder mal angeguckt, weil ich nichts Besseres zu tun hatte und meinen Tee geschlürft habe und gehofft habe, dass ich wieder auf die Beine komme. Deswegen, ich will jetzt nicht, also es war, wenn du mich von der Spannung fragst, sage ich, es waren ein 5 von 10 Rennen, weil es ist auch schon was passiert. Also weil ich glaube, George Russell wieder... also früh sein Auto in die Barrikaden gejagt hat und deswegen dann schon auch immer mit der ein oder anderen Safety-Car-Phase. Das eigentlich Spektakuläre war ja quasi das Qualifying, ne, was ja dann vom Regen her maximal beeinflusst worden ist, wo Nico Hülkenberg plötzlich Zweiter mal kurz war, bevor er dann aber leider eine Strafe bekommen hat. Und da ging ja auch meine Kölsch-Wette quasi schon den Bach runter, ne, weil Sergio Perez, ich glaube, von 12 oder so gestartet ist, also von weit hinten. Und deswegen, war es quasi unmöglich, dass er wirklich vorne reinfährt. Aber das ist, also genau das, was du gerade sagst, ist einfach Konsens. Max Verstappen hat das beste Auto, ist der beste Fahrer, fährt wirklich in seiner eigenen Liga. Und alles, was dahinter kommt, das ist spannend, weil gerade, also der Aston Martin macht Spaß mit einem Fernando Alonso, der seinen 28. Frühling erlebt, weil der fährt richtig gut. Dann ist auch irgendwie, also gerade diese Mercedes-Riege kommt besser rein, die haben ein bisschen gebraucht, aber auch Hamilton und Russell sind mittlerweile wieder echt konkurrenzfähig. Ferrari ist halt Ferrari, die haben mal ein gutes Wochenende und mal ein Katastrophenwochenende, das jetzt in Kanada war.
Ein gutes Wochenende.
Na, das stimmt, das in Kanada war okay. Und deswegen, also das gerade hier um Platz 2, 3, so ums Podium, das kann man gut angucken und das ist auch dann wirklich interessant und spannend. Aber reicht mir nicht, um mich irgendwie zu catchen, weil Verstappen einfach zu gut ist.
Ja, voll. Und da geht's ja auch genau darum, was ich sagen wollte, dass du einfach Max Verstappen hast, der gerade deshalb ja enteilt. So, du hast nicht diesen einen, der dann immer nur in Anführungsstrichen 7 Punkte Rückstand hat und deswegen seinen zweiten Spot sichert, aber dieser Gap zwischen Platz 1 und Platz 2 in der Fahrerrangliste, der wird ja immer größer. So, jetzt gerade ist es, glaube ich, noch Checo Perez, der da auf Platz 2 rumgurkt, aber wenn der dann halt mal einen 6. Platz einfährt, ja, dann macht Max Verstappen dann halt auch wieder seine 18, 19 Punkte auf den zweiten Platz gut und das hilft dieser Sportart gerade so absolut gar nicht. Ich find's witzig, dass du George Russell ansprichst, weil wollte ich auch noch drauf. Gerade er war es, der in der Vergangenheit mal mit einem Zitat in Erscheinung getreten ist. There are certain drivers in F1 who lack spatial awareness, so die sich nicht so gut auf der Rennstrecke auskennen. Und dann völlig ohne Fremdeinwirkung rauscht er da in die Bande, weil er sich einmal verbrennt, über den Curb jagt und ihm dann sein Heck ausbricht. Und ach du Scheiße, was zerlegt der da sein Auto? Der kann dann nur noch irgendwie in die Box gurken. Und dann war es meiner Meinung nach falscher Stolz, dass du ihn dann nochmal rausschickst. So, es war relativ klar, dass du jetzt keinen Einfluss mehr auf das Rennen haben wirst, weil er hat dann halt eine Runde wirklich im Gurkentempo dann auch zurückgelegt, um dann irgendwie in die Box zu kommen. Ich war überrascht, dass du ihn überhaupt noch hast draufschicken können, weil so wie der dann in die Bande kracht und gefühlt sein komplettes hinteres rechtes Heck verliert, war das für mich so ein Ding, okay, ey, gut, dann retire halt das Auto und im besten Fall gibt es nochmal eine Safety-Car-Phase und wir erleben nochmal einen Restart. Aber dann wechseln sie ihm den Reifen und schicken ihn wieder raus, nur damit der 5 Runden später doch wieder reinfährt und das Rennen beendet. War so ein bisschen schwierig. Aber ansonsten finde ich, wird gerade einfach nur deutlich, was dieses Überschreiten des Budget Caps wirklich mit diesem Team gemacht hat, weil es ist ja ein Vorsprung, der ist nicht einholbar. Und da sind diese 3 Millionen US-Dollar oder was auch immer die als Strafe da bekommen haben, ein Fliegenschiss dagegen. So, das macht die Formel 1 gerade kaputt, so ehrlich muss man sein. Auch wenn ich, wie es wahrscheinlich schon einmal durchgekommen, ein, zwei Mal durchgekommen ist, nicht abgeneigt bin gegen einen Max Verstappen. Also ich mag ihn schon fahren sehen, aber dieser Red Bull hat halt einfach einen Vorsprung um Lichtjahre.
Ja, und glaube ich auch nicht, dass das irgendjemand noch in diese Saison aufholt wird. Und dann können wir uns wieder auf nächste Saison freuen und mal gucken, wer dann irgendwie konkurrenzfähig ist. Weil, ja, also die Weltmeisterschaft, so, da musst du jetzt keinen, ist entschieden. Kannst du meine Kölsch, den Kölsch-Take kannst du mir geben, ich sage dir jetzt, dass Max Verstappen Weltmeister wird. Und das ist leider ein bisschen schade, weil wir sind noch nicht mal bei der Halbzeit.
Ja. Das stimmt. Aber je nachdem, was Sergio Perez jetzt macht und die nächsten Rennen, wird es vielleicht irgendwann nochmal wieder spannend um die Konstrukteurs-WM. Aber da können wir uns dann drum kümmern, wenn es wieder soweit ist. Formel 1 ist gerade auf jeden Fall eine Sache, die einen nicht dazu zwingt, sich an einem unschuldigen Sonntagnachmittag lieber mit Formel 1 zu beschäftigen, als mit Beachvolleyball zum Beispiel. Denn die steht auch dieses Wochenende wieder an. Die German Beach Tour macht halt in Düsseldorf. Dann haben wir die deutsche U21-Nationalmannschaft und die macht im Moment wirklich Bock, weil da hast du dann tatsächlich mal 11 Jungs auf dem Platz, die sich für den Adler auf der Brust aufreißen und ein paar junge, talentierte Spieler auch mit dabei, unter anderem ein Youssoufa Moukoko. Also der Kader liest sich tatsächlich ganz gut, also es ist natürlich noch weit davon entfernt, wieder so ein Legendenkader zu werden, wie er es 2009 war mit den Sami Khediras, mit den Jerome Boatengs und ich glaube Manuel Neuer war damals auch noch mit dabei, mit von der Partie. Ich schaue gerade, ob ich den Kader finde, aber auf die Schnelle nicht. Wir haben auf jeden Fall ein paar Jungs dabei, die kennt man aus der Bundesliga, von daher, das ist vielleicht was, wenn man mal einen Samstagabend Zeit hat und die spielen, dann kann man da reinschauen. Aber ansonsten ist das große Ding dieses Wochenende definitiv German Beach Tour.
Ja, und wir haben euch ja schon erzählt, wie sehr wir uns darauf freuen. U21 kannst du auch sagen, also das ist jetzt quasi EM. Deswegen erzählt euch Bank das. Also jetzt nicht, weil ihr einfach euch U21 Fußball angucken sollt. Das ist auch ganz okay.
Das habe ich vielleicht vergessen.
Das ist vielleicht noch so ein kleiner Nebensatz, dass da jetzt eben die U21 EM stattfindet. Gucken, was unsere Nationalmannschaft da so reißen kann. Erzählen wir euch dann aber wahrscheinlich ein bisschen mehr nächste Woche, wenn da dann auch die ersten Spiele gespielt sind. Ich glaube, für uns geht's am Donnerstag gegen Israel los. Das ist
was du sagst. Ja. Gut. Genau. Da haben wir morgen Abend unser erstes Spiel und ansonsten ist dieses Wochenende tatsächlich mal eher weniger los. So, wir haben gerade Basketball-EM der Frauen, da geht's in die Viertelfinals rein, da ist Deutschland auch noch vertreten. Wir spielen für uns morgen am Donnerstag gegen Spanien. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das überhaupt richtig ist, was ich da erzählt habe, ob das morgen passiert. Aber ja, so ist es. Am Donnerstag 20.45 Uhr Spanien gegen Deutschland. Wenn jemand noch immer Bock hat auf Basketball nach der langen NBA-Saison, nach der langen Basketball-Bundesliga-Saison, aber ja, ansonsten hält euch wirklich gar nichts davon ab, auch mal nach Düsseldorf vorbeizukommen. Von daher da auch nochmal die herzliche Einladung, kommt vorbei. Wenn ihr den Rhein rauf geht, dann werdet ihr zwangsläufig irgendwann auf uns stoßen. Und für den Rest, der es genauer wissen will, könnt ihr googeln. Aber was ihr vor allem auch machen könnt, ist euch mit uns gemeinsam bei der Allianz zu bedanken, dass sie auch bei dieser Podcast-Folge wieder am Start war. Ehrenversicherer, Kuss geht raus. Und dann überlasse ich es dir, das Ding hier heute zuzumachen.
Ich schwitze, tschüss.